Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So nach 2 Wochen. Wir mussten ja etwas pausieren, beziehungsweise ihr wisst gar nicht, weshalb wir pausieren mussten, aber krankheitsbedingt ist es ausgefallen. Was jetzt natürlich traurig war, einerseits, weil es einem von uns nicht richtig gut ging, andererseits, weil nichts passieren konnte hier, aber es ist auch in der Liga nicht so wahnsinnig viel passiert, außer Summer League, wobei ich gestehen muss, ich bin jetzt kein ganz großer Fan von Summer League Hot Takes und großen Analysen, ob dieser Top-Pick oder jener Rookie jetzt richtig gut ist oder doch ziemlich schlecht ist. Von daher gab es nicht wahnsinnig viel, worüber wir hätten sprechen können letzte Woche. Wir hatten trotzdem Ideen, die wird es irgendwann in der Zukunft auch noch geben. Und heute sind wir zurück mit ganz besonderen Themen, bevor ich euch sage, worum es heute geht. Aber natürlich Vorstellungsrunde, denn er sitzt mir wieder gegenüber, der mittlerweile hoffentlich wieder unversehrte.
Der deutsche Kendrick Perkins.
Auch bekannt als Ole Freaks. Möchtest du kurz erläutern, weshalb du der deutsche Kendrick Perkins bist? Also übrigens, Entschuldigung, bevor wir über den deutschen Kendrick Perkins sprechen, hier sitzt der deutsche Max Marbeiter. Und
Servus.
Servus, grüß euch. Kendrick, wie kam es zur neuen Namensschöpfung?
Ach, eigentlich will ich das nicht groß ausbreiten.
Du hast es angerissen. Ich kenne die Story, aber ich dachte jetzt, vielleicht möchtest du hier im kleinen Kreis drüber sprechen.
Nee, ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, dass die letzten Tage auf NBA bzw. Basketball-Twitter nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass ich eine positive Sichtweise auf das Journalismusverständnis von Menschen allgemein habe. Dabei möchte ich es jetzt für den Moment belassen. Das bezieht sich auf meine Wenigkeit als deutschen Kendrick Perkins. Das bezieht sich auf gewisse Podcasts, in denen gewisse Aussagen getätigt werden, wofür dann der Interviewer teilweise verantwortlich gemacht wird, weil der Bösewicht hat eine Frage gestellt. Das ist absolut nicht okay. Ja. Und naja, so ist es mit Journalismus und mit Meinungen äußern und überhaupt und dazu berechtigt sein. Und naja,
ja, carry the hell on. Man darf Meinungen nur äußern, wenn sie auch der Meinung anderer entsprechen.
Weil naja, und also man kann vor allem auch nur qualifizierte Einschätzungen abgeben, wenn man selber auf dem Niveau beziehungsweise in dem Beruf so tätig war. Deswegen ist der einzige Mensch, der über die letzten Jahre Angela Merkel kritisieren durfte, Gerhard Angela Schröder Merkel. Gewesen, wie wir alle wissen.
Ja. Oder Manuel Neuer.
Ja, gut, der kann sowieso grundsätzlich wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ne, aber es waren ein paar gute Tage. Also waren ein paar interessante, waren ein paar aufschlussreiche Tage.
Ja, ich muss mal, du hast mir im Vorlauf hast du mir schon so ein bisschen die Hintergründe erzählt. Ich muss mal genau recherchieren. Ich habe es gar nicht so mitbekommen, aber interessant. Was ich mitbekommen habe, gut, dass wir gleich mit einem weniger kontroversen Thema weitermachen. Auch worauf du ja angespielt hast mit Fragen, die in Podcasts gestellt werden, während Interviews, ja, was ja grundsätzlich schon mal quasi
sogenannte Q&A ist.
Ja, es ist unfassbar. Denn Dennis Schröder war bei Dre Vogt im God Next Podcast und hat da ein Interview gegeben, das erst Wellen schlug und jetzt dazu geführt hat, im Endeffekt, dass Maxi Kleber die WM abgesagt hat. Dennis Schröder hat sich nicht wahnsinnig freundlich über Maxi Kleber geäußert und jetzt erstmal, also Dre wurde daraufhin in Frage gestellt oder ihm wurde die Verantwortung zugeschoben, weil er die Frage gestellt hat, richtig?
So ein bisschen. Beziehungsweise, was ich jetzt dann auch teilweise auf Twitter gelesen habe, ist, dass Leute ihn irgendwie dafür kritisieren, dass er dann nicht da irgendwie moderiert hat und das irgendwie entschärft hat oder so, als wäre das seine Aufgabe. Also das ist halt irgendwie so der Punkt, den ich daran überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil, also ja, als Journalist ist es deine Aufgabe, Fragen zu stellen. Und er hat ihn da jetzt, glaube ich, nicht geleitet oder irgendwas, sondern ja, hat halt eine Frage gestellt und dann wurde die beantwortet und natürlich auf eine Art und Weise beantwortet. Also, dass sich daran viele Leute stören, das kann ich vollkommen verstehen. Aber dafür dann irgendwie Dre dann vorzuwerfen, dass er die gute Chemie beim DBB zerstört hat oder so, das ist halt völliger Schwachsinn, muss man einfach so ganz klar sagen.
Absolut, denn Dre hat nicht die Aussage getätigt. Und im Endeffekt ist es ja auch das, was du ja so ein bisschen als Interviewer auch möchtest, dass dich derjenige, den du interviewst, so ein bisschen an seiner Gedankenwelt teilhaben lässt und geleitet wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, Moment, aber so schlimm ist es doch nicht oder so. Das wäre ja geleitet gewesen. So, und das möchte man ja gerade vermeiden irgendwie.
Ja, und also auch so dieses Thema mit dem Schlichten, das ist ja nicht die Aufgabe von einem Journalisten. Selbst wenn dieser Journalist auch ein Interesse daran hat, dass die deutsche Nationalmannschaft sich vielleicht gut verkauft in ihrer Sportart und so. Und da natürlich, aber es ist ja trotzdem nicht die Aufgabe, da irgendeinen Konflikt, der ja offensichtlich schon, also mindestens seit einem Jahr, aber nach dem, was man so hört und lesen kann, gerade über das Verhältnis zwischen Schröder und Kleber ja auch schon länger besteht. Es ist nicht die Aufgabe von einem Journalisten, da der Vermittler zu sein. Das ist ja also eine völlig, völlig irrsinnige Vorstellung eigentlich. Also,
zumal der Konflikt ja weiter bestünde, auch trotz Schlichtungsversuchen, also vor allem einseitiger Schlichtungsversuche im Podcast. Also der, wie du sagst, er besteht ja offensichtlich schon länger und dann wäre das ja, es wäre ja damit nicht geregelt gewesen. Und hinter den Kulissen, also wenn jemand, also wenn Schröder solche Aussagen tätigt zu Kleber, dann wird er hinter den Kulissen durchaus auch seine Meinung kundtun. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass da, ja, das ist grundsätzlich nicht so einfach. Vielleicht mal ganz kurz, weil die meisten werden es wissen, aber worum es halt grundsätzlich geht. Also, oder? Das.
Ja, also die grobe Zusammenfassung ist, dass Schröder sich mehr oder weniger gewünscht hat, dass die Leute, die halt letztes Jahr ihr Commitment gegeben haben, bei der EM dabei zu sein, dass die halt jetzt auch wieder so mehr oder weniger safe einen Platz kriegen und dass er sich daran gestört hat, dass Kleber und einige andere letztes Jahr halt abgesagt haben, aus unterschiedlichen Gründen. Also im Fall von Kleber war das, was öffentlich angegeben wurde, also sowohl von Kleber als auch vom DBB, muss man dazu sagen, und auch, ich glaube, sogar teilweise von den Mavs. Und ich meine, wenn man sich an die Playoffs dort noch erinnert, dann konnte man es auch ein bisschen sehen, dass der nicht fit war am Ende, sondern dass der verletzt war. Und das war das, was irgendwie ja öffentlich dafür angegeben wurde. Und Schröder meinte aber, dass es wohl auch, also dass er irgendwie gehört hätte oder so, dass Kleber halt auch an seinem Spiel arbeiten wollte, dass er irgendwie Ballhandling machen wollte, keine Ahnung. Da gab es halt dann diese plakative Aussage, so, sorry Maxi, aber du hast kein Game, so nach dem Motto, woran du arbeiten kannst, weil deine Rolle ist eigentlich in der Ecke stehen und Dreier werfen, so mehr oder weniger. Und naja, das ist dann, glaube ich, so der Hauptgrund, warum das natürlich dann auch zu einer großen Geschichte wurde und warum Leute und Medien darüber berichtet haben, die sich normalerweise halt einen Furz dafür interessieren, weil es halt in dem Fall ja ein ziemlich offensichtlicher Konflikt ist, der dem Ganzen zugrunde liegt.
Es sieht so aus. Und ja, ich muss sagen, also diese ganze Commitment-Frage, Schröder ist ja der Kapitän der Mannschaft und man weiß nicht, was innerhalb der Mannschaft gesprochen wird, man, also als Außenstehender. Ne? Von daher würde ich mir da auch überhaupt kein Urteil bilden. Mein Schröder, ich glaube allgemein, ich fand es interessant, weil ich habe es gelesen, ich habe es nicht gehört, also ich habe die Zitate gelesen und ich konnte mir Schröder sehr gut dabei vorstellen, wie er sagt. Also Schröder hat gesprochen, wie Schröder spricht und das ist erstmal einfach so als Person. Das finde ich jetzt mal, ohne damit die Aussagen bewerten zu wollen, ich mag es gern, wenn jemand auch in einem Interview ist, wie er ist, so, und sich da nicht irgendwie versucht, jemand anderen darzustellen, es irgendjemandem recht zu machen oder so. Und wie gesagt, wie die Mannschaft jetzt darüber denkt, dass jetzt manche Leute letztes Jahr andere Prioritäten gesetzt haben, als jetzt bei der Nationalmannschaft zu spielen. Es war ja auch so ein bisschen dieses Ding, so, Heim-EM hat ausfallen lassen. Also ich glaube, das ist ja mit das Größte, was du theoretisch spielen kannst, vielleicht so als Sportler. Und wie du sagst, ich glaube, Kleber, man sah nicht mehr ganz fit aus am Ende der Saison. Ich habe die Begründung dann für mich, habe ich auch verstanden. Gleichzeitig finde ich sowieso immer schwierig, weil wir ja auch, also jetzt mal abgesehen von Schröder, ja auch immer sagen, ja, wie, der sagt ab oder hier Hartenstein sagt ab und was soll das und wir spielen eine Heim-EM. Ich glaube, es ist, wir kennen die Spieler einfach nicht und wir können die Beweggründe, ohne mit ihnen gesprochen zu haben, können wir sie überhaupt nicht einschätzen. Und deswegen finde ich es wahnsinnig schwierig, sie zu bewerten, weil wir es einfach nur aus unserem relativ simplen Standpunkt tun. Da ist eine Nationalmannschaft, die vertreten unser Land und diese EM findet zu Hause statt. Die müssen doch spielen wollen. Aber was damit, was die Fitness sagt, was vielleicht auch der Fitnesscoach sagt, was der Coaching-Staff sagt, was der eigene Körper sagt oder was die eigenen Prioritäten sind, das können wir alles nicht einschätzen. Das sind aber alles Dinge, die in so eine Entscheidung mit einfließen. Und ich finde, dann ist es eigentlich an uns als Beobachter, Beobachterinnen, es eigentlich zu akzeptieren, auch wenn wir es vielleicht teilweise nicht verstehen oder nachvollziehen können. Als Mannschaft, klar, ich kann schon nachvollziehen, wenn du sagst, da sind jetzt Leute, die halt letztes Jahr auch dazu beigetragen haben, dass so eine gute Chemie entstanden ist, dass so eine Dynamik sich auch entwickelt hat. Und dieses Team steht natürlich, ist sicherlich auch zusammengewachsen über die Zeit. Das ist ja ganz normal, wenn du so eine Erfahrung zusammen machst. Und der ein oder andere müsste jetzt halt Platz machen. Für Kleber, für Hartenstein, Bonga, keine Ahnung. Also je nachdem, wer da mitgeht. Und dass das vielleicht nicht von allen positiv wahrgenommen wird, kann ich nachvollziehen. Das sind einfach Standpunkte. Das ist ja auch gar nicht, dass man sagen, nee, du musst es jetzt aber akzeptieren oder ihr als Mannschaft müsst das akzeptieren oder ihr müsst jetzt sagen, cool, wenn Kleber, sagen wir mal, Wohlfahrt Bottermann oder so ersetzt. Kann ich ja nicht erwarten, so, ne? Von daher ist es so, inhaltlich finde ich das jetzt gar nicht, den Part jetzt gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Einerseits. Andererseits ist natürlich, müssen sie vielleicht auch Platz machen, weil halt Kleber vielleicht der bessere Spieler ist, weil Hartenstein der bessere Spieler ist. Aber ja, ich finde, was halt wirklich, gut, bin ich sicherlich nicht allein, was halt einfach unnötig ist, dann zu sagen, es ist halt, ja gut, es ist halt einfach auch die Art und Weise, wie Schröder sich dann ausdrückt. Also er sagt halt, Maxi, du hast kein Game, und sagt ja hinten raus, mit 31 bist du, wer du bist in der Liga. Und ich glaube, da ist schon auch ein Funken Wahrheit dabei. Also 3&D ist halt Kleber, ne? Und trotzdem darf er gerne an seinem Spiel arbeiten, weil man kann seinem Spiel immer noch Facetten hinzufügen, kann immer noch gucken, hey, keine Ahnung, wenn mein Ballhandling ein bisschen besser ist, dann bin ich trotzdem nicht plötzlich sekundärer Ballhändler hinter Luca und nehme Kyrie den Ball weg, sondern ich habe aber zumindest noch 1, 2, 3 Optionen mehr, die mich für das Team wertvoller machen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht viel mehr Possessions bekomme. Also die Begründung zu sagen, du musst nicht an einem Spiel arbeiten, weil du bist, wer du bist, finde ich jetzt Quatsch. Aber zu sagen, also dieses, okay, du hast eine gewisse Rolle, find ich okay. Aber ja, die Wortwahl, klar, ist halt einfach öffnete Tür und Tor für Kleber zu sagen, okay, Freunde, wisst ihr was? Ohne mich. Auch dieses Jahr. Und so ist es ja jetzt gekommen.
Ja, also ich muss auch gestehen, ich habe mit dieser Commitment-Thematik auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich oft das Gefühl habe, das wird sich halt, also dann in den Situationen genommen, wo es passt, und in anderen, also auch vom Verband selbst. Ne? Weil, also in diesen Quali-Fenstern spielen Leon Kratzer und Basti Doret auch. Und die werden dann aber gekickt, wenn es dann auf das große Turnier geht, weil dann die Leute aus der NBA und von den Euroleague-Teams wieder Zeit haben. Und,
ja, und dürfen, oder? Ich meine, ist auch eine Abstellungsfrage.
Nee, aber das ist hier nicht der Punkt, sondern die haben dann, also die können dann spielen. Das ist halt während der Saison einfach nicht drin, weil das ja nicht geht. Also vom Verein her, aber auch vom Terminkalender her geht's halt einfach nicht. Und da wird das dann auch gemacht. Und hier Robin Benzing, langjähriger Kapitän, wurde letztes Jahr auch kurz vor der EM dann aus dem Kader gestrichen. Und der war auch immer committed. Also irgendwie finde ich das halt ein bisschen schwierig, weil es halt einfach bei Nationalmannschaften, gerade im Basketball, wo halt diese Fenstersituation momentan ist, wie sie ist, und die ja einfach verheerend ist, und diese Spielpläne sind auch absolut verheerend und viel zu belastend für die Spieler. Da ist es halt, glaube ich, einfach die Situation. Und das ist halt auch schon, also ich glaube, gerade wenn man wie Kleber auch eine Verletzungsakte hat über seine Karriere, absolut, wo er mehrere komplette Jahre teilweise verloren hat von seiner Karriere, das darf man bei ihm nicht vergessen, der hat schon richtig viele Verletzungen gehabt, dass der da dann auch zwischendurch, also gerade nach einer Saison, die bis in die Conference Finals geführt hat, wo er verletzt gespielt hat, dass er dann sagt, es tut mir leid, ich hätte Bock, aber in diesem Sommer geht's nicht, ist für mich auch etwas, was man akzeptieren kann. Ich finde es auch akzeptabel, dass Schröder das doof findet, also klar, dass er ihn eigentlich sportlich gerne dabei gehabt hätte, das kann ich auch nachvollziehen. Mein Problem mit der ganzen Nummer ist halt eigentlich, dass die Geschichte ist ein Jahr her. Es gab in der Zwischenzeit genug Möglichkeiten eigentlich, wo man halt intern darüber hätte sprechen können, wo man auch vielleicht, wenn es halt so einen darunter liegenden Konflikt gibt oder auch Missverständnisse gibt, weil, wie gesagt, von Kleber kam das nicht, diese Ansage, jedenfalls nicht nach außen, diese Ansage, ich arbeite an meinem Ballhandling, sondern die kam jetzt von Schröder und ich weiß nicht, wo er sie her hatte. Aber vielleicht ist das auch nicht irgendwie aus irgendeiner bösen Absicht entstanden, sondern weil es da halt einfach Missverständnisse gab. Aber es gab mehr als genug Zeit, sie beizulegen. Und das wurde halt offensichtlich nicht gemacht. Jetzt wurde es halt öffentlich gemacht. Kleber hat sich ja jetzt auch nur mit einem Statement geäußert, aber auch offensichtlich auch keinen Bock auf das Thema, was ich verstehen kann. Aber dadurch ist er jetzt halt raus, und ich weiß nicht, ob das vermeidbar gewesen wäre und ob das nicht vielleicht einfach besser für alle Beteiligten gewesen wäre. Aber das werden wir jetzt nicht beantworten können, weil die Scheiße ist passiert.
So ist es. Ja, und wie gesagt, die Nationalmannschaft steht tendenziell schlechter da, bringt weniger Talent mit zum Turnier. Und also verstehe mich nicht falsch, ich habe letztes Jahr gesagt, ich kann nicht die Kritik an Kleber oder wie gesagt an allen, die abgesagt haben, ich kann es nicht verstehen, ich kann es bei Kleber gerade mit der Verletzungshistorie, die du angesprochen hast, nicht verstehen. Und deshalb, kann ich auch nachvollziehen, dass er gehandelt hat, wie er gehandelt hat, und kann, wie gesagt, gleichzeitig, es sind halt einfach immer mehrere Parteien, und dann wäre es halt einfach an der Zeit gewesen, oder wäre es vielleicht nicht blöd gewesen, wie du gerade gesagt hast, dass man sich einfach mal zusammensetzt, wenn man konträre Positionen hat und im Sinne des dann im Optimalfall in einem Dreivierteljahr anstehenden Turniers sich irgendwie zusammenrauft. Und das hat jetzt halt nicht funktioniert. Ja. Und wie du sagst, situativ, ja, es ist ein Punkt auf jeden Fall. Ja, jetzt ist es, wie es ist.
Ich finde an der Debatte halt auch noch lustig, dass also Schröder steht dadurch, ist natürlich auch voll in der Kritik und viele Leute sagen, ja, typisch Schröder, er ist halt nicht Dirk. Und ich musste dann an 2013 oder 15 die EM in Berlin, ich glaube 15, da wo auch Deutschland ein Spiel verloren hat, ich weiß nicht mehr gegen wen, und dann Nowitzki sich hinstellt und irgendwie, da gab es doch dieses Video von Theis, der ja abgesagt hatte, wo Theis halt, glaube ich, in einem 1-gegen-0 Training irgendwie gedankt hat. Darüber hat sich Dirk dann ja auch öffentlich komplett aufgeregt. Na ja, vielleicht. Also ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber finde ich immer lustig, dass so getan wird, als wäre das halt einfach so ein typischer Schröder und als wäre sowas sonst noch nie vorgekommen. Das gibt's halt tatsächlich jedes Jahr auch bei jedem Turnier von irgendeiner Nationalmannschaft gefühlt, dass sich halt Leute darüber aufregen und sich gegenseitig vorwerfen, dass das Commitment nicht so da ist, wie es sein sollte. Oft machen das auch Coaches. Also keine Ahnung, das ist halt. Es ist immer ein wiederkehrendes Thema. Ja.
Ja, es ist ja auch nochmal, du bist dabei, du, das sind ja auch Spieler, ich meine, Schröder hat auch lange Saisons, also letztes Jahr nicht so lang wie Kleber, aber spielt NBA, ist der Nationalmannschaft, war sogar letztes Jahr ohne Vertrag, gut, ihm hat es geholfen in dem Sinne, weil er eine gute EM gespielt hat, aber trotzdem hätte sich auch verletzen können und ist trotzdem dabei und so, und dann jeder hat seine Perspektive und kann die des anderen, gerade wenn man nicht drüber spricht, vielleicht nicht so nachvollziehen oder sagt dann oder schätzt es irgendwie ein und dann ja, dann wäre es halt gut, wenn man es hinter den Kulissen irgendwie besprechen könnte. Vielleicht haben sie gehofft, dass sie es irgendwie jetzt mit Blick auf dieses Turnier oder halt auf die Vorbereitung irgendwie hinbekommen, dass man sich da irgendwie zusammenrauft. Jetzt gab es dieses Interview.
Ist schade, was soll man machen?
Ja, das ist genau. Schade, ja. Und jetzt schauen wir einfach mal. Freuen uns trotzdem noch auf die WM.
Ja. Also in meinem Fall kann ich das bestätigen.
In meinem auch. Und gehen jetzt zu einem ganz wichtigen Signing vielleicht noch, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Hast du es? Es kommt komplett aus dem Blauen.
Meinst du jetzt Nerlens Noel oder haben die Bulls wieder irgendeinen abgehalfterten Ganoven verpflichtet?
Nee, Nerlens Noel zu den Kings. Size und so. Das ist es der Gamechanger oder ich weiß nicht, wenn Nerlens Noel irgendwo unterschreibt, denke ich mir so, okay, nicht schlecht. Bisschen Rim Protection, bisschen Athletik unterm Brett. Und gerade bei einem Team wie den Kings, denen das da teilweise fehlt, findest du gut oder ist eigentlich wurscht?
Nö, wurscht ist es, glaube ich, nicht. Also sie hatten schon noch Bedarf an einem zusätzlichen Big und der kennt seine Rolle, wenn er gesund ist, ist er immer noch ein guter Verteidiger, kann halt Minuten übernehmen. Es wird sich jetzt nichts daran ändern, dass Sabonis natürlich den Großteil der Zeit absorbiert, aber nachdem sie sowohl Holmes abgegeben haben, als auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, Metu ja nicht mehr da ist, fehlt da halt einfach noch ein zusätzlicher Big und das kann ja Noel sein.
Ja.
Also ich finde, so als Backup-Big kannst du es wirklich schlechter treffen als Nerlens Noel.
Denke ich auch, gerade als Team, bei dem ja Rim Protection immer so ein bisschen Fragezeichen war letztes Jahr auch. Also er ist jetzt nicht der große Gamechanger, wie gesagt, weil du ja auch einen Center hast, der sehr viele Minuten spielt. Aber du hast zumindest die Möglichkeit, da mal jemanden hinzustellen. Und du wirst wahrscheinlich die beiden auch, würde ich jetzt schätzen, nicht wahnsinnig oft gemeinsam auf dem Feld sehen.
Weil, das glaube ich auch nicht.
Weil dann der Platz dann doch etwas rar wird, zumal Kollege Fox ja auch ganz gerne mal in die Zone möchte. Also, ne? Aber sicherlich nicht blöd. Eigentlich geht es heute aber um die Besten. Ne? Die jeder gern bei der Nationalmannschaft dabei hätte.
Wir haben
um Nerlens Noel. Ja, und Nerlens Noel, genau. Nee, letztes Jahr haben wir es ja schon mal gemacht, den Top 24 Draft, die besten 24 Spieler uns nacheinander ausgesucht und Oles Team fand deutlich mehr Anklang als meins. Krass, dass der deutsche Kendrick Perkins dann doch die Massen so mitreißen kann.
Ne? Sollen wir die Teams nochmal kurz vorlesen?
Wenn du das möchtest.
Also einfach um zu sehen, welche Namen so drin vorkommen.
Ja, ja.
Also Team Max war Curry, Butler, LeBron, Durant, Embiid. Müssen dazu sagen, wir haben es so ein bisschen positional auch gemacht, damit ansatzweise echte Teams daraus werden könnten. Ja. Auf der Bank Trae Young, Ja Morant, Jaylen Brown, Devin Booker, Bam Adebayo und als Wildcards Zacharias Levine und Siakam. Bei mir Doncic, Tatum, Kawhi, Giannis, Jokic als Starting Five. Auf der Bank Lillard, Harden, George, Towns, Davis, Wildcard, Middleton, Zion. Also ich habe zwar da mehrere Leute, die ich jetzt gar nicht mehr in meiner Top 24 gerankt habe, da drin, muss ich gestehen, aber trotzdem bin ich eigentlich immer noch recht zufrieden mit dem Team, weil manche auch in meiner Gunst weiter nach oben gekommen sind, als sie zu dem Zeitpunkt dort waren.
Ich habe auch einige nicht mehr unbedingt in den Top 24 und ich würde und werde auch einige Entscheidungen anders treffen als letztes Jahr. Man muss dazu sagen, du hattest den First Pick und
wir werden ein absolut windiges Verfahren, wie wir das ausgelost haben. Ne?
Also wenn du willst, kannst du heute anfangen, habe ich mir gedacht.
Achso, okay. Na gut. Ja, weil ich hätte sonst auch den Platz überlassen. Aber.
Nee. Das ist immer nicht umsonst haben die Cavs 80 First Picks in 3 Jahren bekommen.
Ja, das stimmt.
Deshalb werden wir das auf jeden Fall fortführen. Und ich bin noch gespannt, weil es gab letztes Jahr, du hast ja schon gesagt, einige sind rausgeflogen bei dir und es gab letztes Jahr auch einige Wildcards oder Honorable Mentions, die du hattest. Es gab junge Spieler, bei denen du gesagt hast, eventuell nächstes Jahr. Ich möchte übrigens dazu sagen, also ich habe ja den MVP, der war ja bei mir. Ne? Also möchte ich nur
der Fake-MVP meinst du?
Nee, the real MVP.
Ja, den Finals-MVP hatte ich.
Finals-MVP hattest du, das stimmt. Ich hätte sie auch als Twin Towers aufstellen können. Nein, egal. Auf jeden Fall ganz kurz, ich möchte deine Honorable Mentions vorlesen. Die 5 Jungen vorlesen
vom letzten
und dich
Jahr?
Dann fragen, ob es jemand geschafft hat. Einfach nur so okay. Und bin dann gespannt. Also, Honorable Mentions waren Shea, Ingram, Gobert, Beal, Garland, Jamal Murray, Donovan Mitchell, DeMar DeRozan, Draymond und Chris Paul.
Also es haben mehrere daraus geschafft.
Mehrere daraus.
Aber ganz kurz, auf meiner Liste, die ich noch habe vom letzten Jahr, und ich glaube, ich habe ihn nicht gepickt, aber das war aus Teamgründen, aber ich hatte Shea als Nummer 20 auf meiner provisorischen Liste. Also eigentlich war der drin, aber ich habe den dann wohl im Podcast falsch genannt.
Du hast ihn nicht gepickt. Du hast ihn nicht gepickt, genau. Also du hast ihn dann, glaube ich, aus Teamgründen nicht gepickt und hast ihn dann bei den Honorable Mentions dann nicht.
Ja, okay. Nee, dann genau. Ich wollte mir nämlich eigentlich auf die Schulter dafür klopfen, dass ich den Rise of Shea vorausgesehen habe, aber offenbar dann nicht mit genug Überzeugung.
Genau, du wolltest, hast dich aber nicht getraut am Ende.
Ja,
das ist halt auch.
Ja, also es haben von der Liste welche geschafft. Ich habe insgesamt jetzt, also ich habe vorhin mal geguckt, bei den Top 24, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, das sind, Moment, 3, 4, da sind 7 Leute, die letztes Jahr nicht in meiner Top 24 drin waren, habe ich jetzt. Aber ich muss auch gestehen, ich hatte insgesamt mir 33 Namen aufgeschrieben. Und ich habe noch 4, die eigentlich auch vom Talent her dazugehören würden, habe ich disqualifiziert. Teilweise aus Verletzungsgründen und teilweise, weil ich einfach
keinen Bock mehr hattest.
Genau, ich einfach keinen Bock mehr habe. Und das heißt, insgesamt sind wir bei fast 40 Namen. Und ich finde, also man könnte für die alle irgendwie einen brauchbaren Case machen.
Das ist absolut.
Es gibt schon ekelhaft viele gute Spieler.
Ja.
Und auch allein schon in der Top 10. Also ich war mir nur sicher bei der Top 3 und danach sind 6 Leute, von denen ich keine Ahnung habe, wie ich die sortieren soll. Bin ich mal gespannt, wie das so durch den Draft-Prozess auflösen wird. Aber also ich finde es absurd schwer momentan.
Ich auch. Also ging mir exakt genauso. Also gerade auch so, wenn es dann langsam darum geht, okay, der fliegt jetzt raus, der ist nicht mehr in den Top 24, aber eigentlich muss der doch rein. Aber die können eigentlich auch nicht raus. Und wer soll jetzt da raus? Dann war keine einfache Aufgabe.
Und was macht man mit den alten Säcken? Also, wir hatten ja letztes Jahr auch ein bisschen drüber diskutiert. Geht es jetzt darum, einen für eine ganze Saison zu haben? Geht es darum, jemanden in einem Game 7 für ein Spiel zu haben, das man unbedingt gewinnen muss?
Geht es um die nächsten Jahre?
Genau, mehr so Franchise Cornerstone oder Söldner. Das war natürlich wieder dein Ding. Deswegen hast du KD wieder sehr hochgezogen. Na, mal gucken.
Er ist halt auch gut.
Ja, ist auch ein Söldner. Aber egal, ich bin gespannt, was passiert.
Sind es nicht alles Söldner? Fast.
Bisschen. Außer Steph. Steph ist ein Heiliger.
Steph ist, ey. Deshalb mein
bestbezahlter Heiliger der Liga.
Ja, ich bin sehr gespannt. Und ganz kurz von den Jungen noch, weil das war ja auch interessant. 5 Junge. Cade Edwards, Mobley, Barnes, Ball. Jemand geschafft?
Cade Edwards, Mobley, Barnes, Ball. Ja, einer hat es geschafft.
Ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte, aber wir warten ab. Und
also natürlich Kate, nach der Saison. Ja,
nach der Saison brutal, brutal. Und auch Blasphemie, keiner von uns beiden hatte unseren Freund Tyrese Halliburton mit drin. Also das geht natürlich auch gar nicht.
Das ist natürlich auch bitter, ja.
Das ist krass. Aber wir werden sehen, ob er jetzt reinkommt, da noch ein bisschen Cliffhanger, weil wir müssen natürlich, bevor wir jetzt loslegen, gibt es natürlich noch so ein bisschen Announcements, ne? Also beziehungsweise vor allem geht es erstmal um unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen
Beiträgen. Das war meine Kendrick Perkins Stimme.
Ja, war gut. Wie gesagt, einerseits könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es Extra-Content und in den nächsten Wochen vermehrt und teilweise exklusiv, denn wie ihr alle wisst, Juli, August ist Reisezeit, auch also dieses Jahr auch für diejenigen, die eigentlich gar nicht an Schulferien gebunden sind. Auf jeden Fall machen wir auch ein bisschen Urlaub. Das heißt, theoretisch, wahrscheinlich ist heute die letzte Folge vor der Sommerpause mit uns beiden. Vielleicht kommt nächste Woche spontan noch eine dazu, aber es könnte gut sein, dass es die letzte Folge mit uns beiden ist auf diesem Feed. Das heißt nicht, dass auf diesem Feed nichts mehr passiert. Bleibt also dran, ne? Gleichzeitig wird bei Patreon in dieser Phase, in der wir nicht da sind, magisch quasi, wird es da trotzdem Inhalte geben. Und vor allem werden wir einige Formate wiederbeleben. Wir werden uns mal wieder alten Geschichten des Hartholz widmen. Spielen aus der Vergangenheit. Spiele aus der Vergangenheit haben wir uns angeschaut und drüber gesprochen. Wir werden Filme besprechen mit ganz klarem Basketballbezug und dann so langsam uns Richtung WM orientieren. Das dann wieder auf dem normalen Feed. Aber auch da haben wir ein interessantes Interview, dann Richtung WM und es wird gut. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Patreon vorbei, beobachtet unseren Patreon-Kanal, da wird was gehen. Und vielleicht hören wir uns nochmal wieder in dieser Runde, vielleicht auch nicht und dann erst wieder Ende August. Habe ich was vergessen?
Glaub nicht.
Gut, dann kommen wir zum Draft und natürlich zunächst zur Lottery, würde ich sagen, oder?
Ja, klar, muss. Hast du wieder einen elaborierten Modus ausgesucht, wie wir das rausfinden können, wer zuerst dran ist?
Wir machen das genauso wie letztes Jahr. Ich habe meinen kleinen Abreißblock, habe ich hier, dem ich jetzt ein Blatt Papier abreißen werde. Moment, ich weiß nicht, ob man es hört. Ja. Ja. Dann werde ich dieses Stück Papier, dieses Jahr übrigens, letztes Jahr waren die Kameras aus, mangels stabiler Internetverbindung. Dieses Jahr laufen die Kameras, Ole kann also zuschauen. Ich werde jetzt das Blatt Papier zerknüllen. So, Es ist eine Kugel. Und werde es nun, ja, zwischen meinen Händen hin und her wandern lassen. Ja, und Ole sieht natürlich nicht, was ich tue, weil das ist ja Sinn der Sache. Und dann wird Ole auswählen, welche Hand es ist. Von mir aus gesehen, ganz wichtig, links oder rechts. Moment und los.
Rechts.
Scheiße. Nur der Vollständigkeit halber, es gab eins in der linken Hand. Nicht, dass ich es einfach hätte fallen lassen und so, oh, schade, Ole. Ja. Siehst du, so, das Schicksal sorgt für Gerechtigkeit, für Balance. Ja. Sehr schön, oder?
Das ist super.
Super, jetzt bist du stinkig, ne? Weil du jetzt wahrscheinlich den Kameruner ziehen musst, um einen guten Center zu haben. Ah, musst du vielleicht auch nicht.
Mal gucken.
Auf jeden Fall legen wir direkt los, weil ich kann mich noch erinnern, dass wir letztes Jahr relativ lang gebraucht haben und mittlerweile, ich bin ja bekehrt seit wenigen Wochen und ich glaube, es gibt auch momentan, gibt es wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viele Meinungen zu dem Thema, aber mit dem ersten Pick.
Du hattest den letztes Jahr auf Platz 7.
Ja, mein Gott. Ne?
Eigentlich darfst du den gar nicht picken.
Auch Michael Jordan hat auch nie Fehler gemacht, sondern nur gelernt. Und so ist es bei mir halt auch.
Ah ja.
Siehst du? Ja. Und deshalb mit dem ersten Pick Zach LaVine. Nein, Nikola Jokic.
Nikola Jokic. Ja, ist okay.
Ist es okay?
Ja, irgendwas. Also muss ja, oder?
Also jetzt erzähl mir nicht, dass du jetzt, weiß ich nicht, Kevin Durant genommen hättest oder Jimmy Butler oder was auch immer.
Kevin Durant würde ich nicht mal in der Top 10 nehmen. Nein, das stellen wir jetzt mal auf die Probe.
Das ist übertrieben. Ja, du hast diese Kendrick Perkins-Sache, ich weiß nicht, ob die so weit hergeholt ist, wie du denkst.
Ja. Auf Platz 2, man in the Bayou. finde ich logisch. Das war auch also mein einziger Stichpunkt, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, war einigermaßen klar, als ich noch dachte, dass ich vielleicht aufnehme. Ich finde, dass ich vielleicht an 1 bin, meine ich. Cut. Die letzten Zweifel beseitigt, hat die letzten Zweifler wie Max Marbeiter überstimmt, hat ihnen gezeigt, dass sie auf dem falschen Pfad einfach waren und hat sie ans Licht geführt. Und ich denke,
oder deswegen, einfach genau hinschauen wollten. Sich erst aus allen Perspektiven ein vollständiges Bild machen wollten, bevor sie irgendwie zu voreiligen Schlüssen kommen.
Ja, oder der hat vorher nie was gewonnen. Das ist nicht gut genug. Ne, das ist halt immer das
Ding. Übrigens, aus dieser Argumentationskette möchte ich mich rausziehen an dieser Stelle.
Okay. Ja, kann ich verstehen. Nee, also Jokic Nummer 1, klare Nummer. Nummer 2 Pick ist für mich auch noch eine klare Nummer. Das ist Giannis, also unsere letztjährige Nummer 1. Das Einzige, was mir da ein bisschen Sorgen macht, ist diese Verletzungsthematik. Also weshalb er, also Der hat jetzt irgendwie im Sommer eine kleine Prozedur noch auf sich nehmen müssen, aber da er wohl WM spielen kann, also da ist er jetzt auf jeden Fall im vorläufigen Aufgebot, gehe ich mal nicht davon aus, dass es irgendwie eine langfristige Nummer ist. Und dann frage ich mich teilweise, ob er jetzt ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu bereitwillig abgeschrieben wurde, weil einfach diese Playoffs, wo er, wenn er gespielt hat, auch nicht bei 100% war, halt nicht so gut aussah, wie man das eigentlich von ihm erwartet. Aber ein paar Tage davor hat auch noch jeder gesagt, das ist der beste Spieler der Welt. Und dann hat Jokic ihm den Titel natürlich abgenommen. Aber es ist auch noch nicht lange her, dass Giannis eine Finalserie mit einem 50-Punkte-Spiel beendet hat und irgendwie zwei der legendärsten Plays ever in den Finals so mehr oder weniger Back-to-Back abgeliefert hat. Also der ist schon nach wie vor auch immer noch ein absoluter Kandidat für Nummer 1. Und ich bin mal gespannt, ob er das schafft. Also vielleicht auch mit einem bisschen anderen Setup, mit einem anderen Coach bei den Bucks, sich den Titel vielleicht zurückzuholen. Weil defensiv hat er natürlich immer noch einen großen Edge gegenüber Jokic. Offensiv ist Jokic natürlich, also muss man schon sagen, gerade so als Decision-Maker, der ganze Klasse besser. Aber wenn es so um Two-Way-Impact geht, ist Giannis schon auch immer noch eine absolute Macht. Deswegen, ich fühl mich wohl mit ihm als Pick Nummer 2.
Letztes Jahr war er ja Nummer 1 Pick. Und ich kann mich noch erinnern, weil er da halt auch diese brutalen Playoffs gegen diese Serie gegen die Celtics gespielt hat, die ja dann in 7 Spielen an Boston ging, aber ohne Chris Middleton und so. Und deswegen war man sich da auch einig. Und jetzt, also für mich persönlich hänge ich einfach diese erste Runde nur mit Blick auf Giannis nicht so hoch, weil der Sturz war hart. Und ich bin schon immer der Meinung, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn ein Spieler angeschlagen ist, kann ich ihn nicht oder beziehungsweise sich so verletzt hat und ich nicht weiß, wie gesund er ist, wie gut er sich bewegen kann, wie viel Zeit er irgendwie zwischen Eistonnen und irgendwelchen Sauerstoffzelten oder was auch immer es da mittlerweile gibt und Massagen etc. verbringen muss, um irgendwie halbwegs aufs Spielfeld zu kommen, dann kann ich für mich nicht oder lege ich für mich nicht denselben Standard an und sage dann, okay, dieser Spieler ist jetzt washed oder was auch immer oder ist nicht mehr derselbe, der er mal war, sondern möchte ich schon noch mal ein paar mehr Eindrücke sehen, bevor ich ihm dann irgendwie einen Status streitig mache. Und wie du sagst, Jokic hat sich den Titel geholt. Giannis hat ihn für mich nicht verloren, sondern Jokic hat ihn sich geholt. Und jetzt mal gucken, was geht. Aber Giannis wäre jetzt auch mein zweiter Pick gewesen, wenn du dir jetzt Jokic geschnappt hättest. Deshalb, ja. Gibt es da keine Kontroverse bis jetzt. Und jetzt kommt vielleicht die erste Kontroverse, aber ich bin einfach ein Fanboy und er ist halt einfach wahrscheinlich für mich nach Jokic, manchmal vielleicht sogar mit Jokic, der beste Offensivspieler der Liga und einfach ein offensiv unfassbar und einfach könnte auch durchaus von den Pässen von Nikola Jokic profitieren. Wir müssen ja auch hier Team gucken, ne? Vielleicht wird meins dieses Jahr ja besser, aber er ist ein bisschen älter. Wir werden nicht die ganz lange Zukunft mehr haben, aber sein Spiel, haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, dürfte nicht so schlecht altern, Steph Curry.
Ja, der war auch mein Spieler Nummer 3. Deswegen bin ich auch sauer. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass du ihn nicht nimmst, aber in Wirklichkeit war ich mir ziemlich sicher, dass du ihn nimmst.
Also, es gab keine Welt, in der ich nicht Steph Curry picke, relativ früh.
Ja. Ja, ich meine, es ist auch so, ich hatte kurz gehofft, dass du deinen ollen KD nimmst.
Oh, du wirst überrascht sein, wann KD erst kommt bei mir.
Stelle 24. Wahrscheinlich.
Ja, weil ich weiß, dass du ihn sowieso nicht pickst, habe ich mir gedacht, den hebe ich mir fürs Ende auf.
Ja, das ist klassischer Sicherheitspick.
Ja.
Und was ist, wenn ich ihn jetzt nehme? Nein, also muss man zu Steph irgendwas sagen? Eigentlich nicht, ne?
Nee.
Also, so gegen die Lakers sah es nicht mehr so dominant aus, aber war, glaube ich, auch in dem Fall eine Funktion irgendwie davon, dass einfach die Warriors als Team letztes Jahr nicht so überzeugend waren, dass sie da einfach nicht so richtig die Mittel gefunden haben, dass so sein Backup, beziehungsweise derjenige, der ihn ja auch auf dem Feld dann teilweise entlasten sollte mit Jordan Poole, einfach so durch den Wind war. Das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Und was die Regular Season angeht, war Steph eigentlich besser als im Jahr davor.
Ja.
Wo wir ihn, glaube ich, da hatte ich ihn auf 4, ich weiß gar nicht, wo du ihn da auf 3 oder 4 hattest, aber irgendwie muss man da schon sagen, es ist auch so ein bisschen das gleiche Argument wie letztes Jahr. Klar, er ist älter, aber er hat auch eine Spielweise und eine Art von Fitness und eine Art von technischem Skill, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass wenn er sich jetzt nicht irgendwie doll verletzt, dass das auch noch ein paar Jahre auf einem sehr, sehr hohen Niveau weitergehen kann. Also da würde ich zumindest irgendwie drauf setzen. Deswegen finde ich auch, also er rundet diese Top 3 auf jeden Fall ab und wäre da für mich auf jeden Fall auch der Spieler, den man da nennen muss. Und dann wird es für mich echt wesentlich komplizierter. Wie gesagt, ich habe da 6 Namen, die für mich irgendwie in Frage kommen. Mhm. Da ich Giannis habe, gehe ich jetzt dann einfach auf den Spieler, der für mich offensiv wahrscheinlich am meisten aus diesem ganzen Cluster mitbringt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn hier zu hoch picke, aber gleichzeitig denke ich mir auch, der ist auch aus diesem ganzen Wust derjenige, bei dem ich mir nächste Saison die größte Steigerung vorstellen kann. Das ist Luka Doncic.
Auch das überrascht mich jetzt nicht an dieser Stelle. Ist er wieder dein MVP-Pick für nächstes Jahr? Oder?
letztes Jahr war er es übrigens nicht. Da bin ich davon abgekehrt.
Ach, stimmt, du bist davon abgekehrt. Genau, in der Folge hast du noch gesagt, dass du ihn wahrscheinlich als MVP wieder picken wirst.
Ja, dass es passieren könnte. Aber da habe ich dann habe ich Giannis, glaube ich, gepickt. Was natürlich auch frivol war. Absoluter Unsinn.
Ja, weil absolut chancenlos gewesen, der Mann. Ja, finde ich okay, weil ich habe ihn auch, weil es wäre auch meine Teamzusammenstellung. Ich hätte jetzt überlegt, wenn du jetzt jemand anderen genommen hättest, hätte ich überlegt, ob ich Doncic wirklich nehme, weil mit Curry und Jokic, weiß ich nicht, ob da jetzt Doncic derjenige ist, den du da dazustellst. Aber grundsätzlich wäre er auch mein 4. Pick gewesen. So rein, wenn es nur nach Best Player Available geht.
War das für dich eine klare Sache? Weil ich hab mir damit schon sehr schwer getan. Ich finde, also, man kann auch gut für andere argumentieren hier an der Position.
Und klar war es für mich nicht, wobei ich da die Tendenz schon noch deutlicher vielleicht Richtung Luka ging. Also klar, es ist natürlich so ein bisschen diese One-Way-Geschichte, aber offensiv, ich bin halt schon so ein bisschen heiß auf seine Saison jetzt, weil letzte Saison war dieses Up and Down und am Ende wirklich sehr, sehr down, auch teamtechnisch, und wie er jetzt, welche Schlüsse er jetzt daraus zieht, also wie er sein Talent noch mehr maximieren kann, will, und was halt da noch möglich ist. Und da bin ich halt, also ich könnte mir schon vorstellen, weil er ja durchaus ein ehrgeiziger Kollege ist, dass wir da nochmal einen anderen Luka Doncic sehen jetzt nächstes Jahr, weil es jetzt mal so diese Delle gab sozusagen. Und dann, also ich glaube, er hat halt das Potenzial, halt in diese, nennen wir es mal diese MVP-Phalanx der letzten 3 Jahre irgendwie reinzukommen, also mit Giannis, Embiid und Jokic. Und deshalb war er für mich vielleicht jetzt noch ein bisschen über denen, die jetzt dann noch kommen, aber habe ihn da auch, aber es ist jetzt nicht mega deutlich, dass ich sage, ja, okay, klar, jetzt Doncic, sondern aber so grundsätzlich. Ja,
ich habe gerade gestern im echten Leben sogar noch darüber diskutiert mit unserem gemeinsamen Bekannten Simon, der nicht der größte Fan ist. Also mein Argument für Luca ist halt irgendwie, dass er von den Fähigkeiten, würde ich halt auch sagen, ist er am ehesten derjenige, der zu den Top 3 aufschließen kann. Weil eigentlich sind es bei ihm Sachen, es hat halt mit Mentalität zu tun, es hat mit, ich gehe fit in die Saison zu tun, es hat mit, ich finde einen Weg, auch noch ein bisschen mehr in Bewegung zu sein, wenn ich den Ball nicht habe. Ich committe mich mehr Richtung Defense. Das sind alles Sachen, die er im Prinzip selber kontrolliert und die er in der Hand hat. Das ist jetzt was anderes als, hey, Trae Young, ich wär gerne 2,10 Meter groß, bin aber nur ganz klein. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber bei Doncic sind so die Fähigkeiten, die er jetzt schon hat, die sind ja schon absurd gut. Und wenn er noch ein paar Sachen halt einfach für sich entscheidet, dass er sie zur Priorität macht, dann kann er da halt auch die Schwächen, die er noch hat, glaube ich, ganz gut angehen. Und ich setze auch so ein bisschen darauf, das war jetzt das erste Mal seit vielen Jahren eigentlich, dass er so ein bisschen Dämpfer erhalten hat, so in der Saison. Also
genau.
Ich meine, Dämpfer ist auch relativ, ne? Seine Statistiken waren immer noch unfassbar. Er ist auch wieder ins All-NBA-First-Team gekommen, aber Dallas hat halt die Playoffs verpasst. Und das war keine triumphale Saison. Es war keine Steigerung in Bezug auf das, was sie im Jahr davor geleistet haben, wo sie in die Conference-Finals gekommen sind. Und ich habe schon auch ein bisschen die Hoffnung darauf, dass er einfach dadurch realisiert, okay, das war auch von mir nicht ideal. Da geht mehr, da muss mehr gehen. Und deswegen, also ich meine, wenn er jetzt dann im Oktober einen ganz großen Ranzen hat und man wieder Bilder sieht, wo er halt irgendwie Bier trinkend und rauchend irgendwo rumsitzt, dann revidiere ich das vielleicht nochmal. Ja. Die Gefahr sehe ich auch. Ja, aber ich schätze ihn eigentlich auch so ein, dass er jemand ist, der schon den Ehrgeiz besitzt, um jetzt halt mit einer anderen Einstellung nochmal ranzugehen.
Geht mir ganz genauso. Deshalb kann ich deinen Pick nachvollziehen und bin jetzt dran und passt jetzt eigentlich auch ganz gut so in mein Team. Nehme an 5 deinen Freund Jason Tatum.
Ist es so?
Es ist so.
Interessant. Gut, in das Team passt er natürlich wirklich ganz gut rein. Das muss man schon sagen.
Ja.
Ja, argumentiere.
Jason Tatum, also ich kann mich noch, was heißt, ich kann mich erinnern, ich habe die Folge vorhin, heute Morgen noch angehört. Du hast gesagt, Jason Tatum, also in Bezug auf Embiid, Jason Tatum lebt in den Conference Finals. Und ich habe Jason Tatum mittlerweile in sehr, sehr vielen großen Spielen sehr, sehr große Leistungen abliefern sehen. Und ich sehe Jason Tatum verteidigen, ich sehe Jason Tatum, der sein Passing verbessert, der größtenteils ein unfassbar guter Scorer ist, der teilweise vielleicht am Ring ein bisschen besser finishen kann, der aber grundsätzlich Teams schon in wichtigen Situationen getragen hat, der, wie gesagt, defensiv alles mitbringt und das auch sehr, sehr oft einzusetzen weiß, der jetzt auch mehr Verantwortung übernehmen soll, haben wir ja auch gesagt, nach dem Smart Trade. Ich bin sehr gespannt, was das mit ihm macht, wie er dann noch mehr sozusagen nicht nur spielerisch, sondern auch, also einerseits, was das Ballhandling natürlich angeht oder beziehungsweise die Creation angeht und andererseits aber auch so als Leader generell, wie er die ganze Sache angeht. Aber er ist für mich, wir hatten ihn letztes Jahr am Anfang der Saison in der MVP-Konversation, da ist er so ein bisschen raus, aber so vom Skillset her, ich finde ihn schon einen sehr, sehr kompletten Spieler. Er hat jetzt vielleicht nicht das gleiche Offensivtalent oder selbe Offensivtalent, wie es jetzt Doncic zum Beispiel hat. Aber ich finde halt das Körperliche, das Physische, das er mitbringt, plus die defensiven Fähigkeiten, plus, dass er eigentlich ein mehrdimensionaler Scorer ist, auch wenn, wie gesagt, das am Ring nicht immer optimal ist, aber das kommt immer mehr, finde ich, macht ihn für mich eigentlich zu einem sehr, sehr runden Spieler. Auch mit Blick darauf eben, dass er sich, wenn er nicht gerade direkt am Anfang von Spiel 7 umknickt, in großen Momenten relativ selten zurückhält.
Ja. Ja, ich finde auch, also was ihn so in der Gruppe von Spielern, die da jetzt so kommen, für mich auch ein bisschen abhebt von den anderen, ist, dass er halt einfach super belastbar ist und dass man sich eigentlich darauf verlassen kann, dass der in der Regel zur Verfügung steht. Und ich glaube auch, dass er vielleicht Single Game Ceiling, da kann man jetzt eigentlich auch nicht sagen, dass das nicht ausgeprägt ist bei den Spielen, die er dann teilweise abreißt. Ne? Also es gibt bei ihm vielleicht ein paar mehr so. Er hat manchmal halt schon immer noch so offensive wirkliche Spiele, wo es halt dann sehr mies aussieht. Ne? Also das kommt bei ihm schon ein bisschen häufiger vor als bei anderen absoluten Top-Spielern. Ja. Aber selbst in den Spielen hat er dann in der Regel noch einen ziemlich positiven Einfluss als Verteidiger. Teilweise als Playmaker und so. Und deswegen finde ich den Pick hier auf jeden Fall voll in Ordnung. Ich hatte ihn bei mir auf 6 stehen, aber ich kann es auch je nach Teamkonstellation natürlich gut verstehen, wenn man ihn hier pickt. Und das hilft mir jetzt natürlich nicht, weil ich einfach, ich meine, ich versuche jetzt auch ein bisschen strategisch zu denken, ne? Die Leute, die jetzt hier in der Verlosung sind, sehr unterschiedlich sind, auch was die Sympathieverteilung angeht.
Und wen könnte ich nehmen als nächstes?
Also, ja, genau. Das ist, man will den Leuten ja auch in die Suppe spucken.
Ja, ja.
Und ich nehme jetzt hier dann einfach mal als klassischen. Nee, weißt du was? Ich gehe einfach mit meinem Gefühl. Ich nehme hier Jimmy Butler. Ich weiß dann, dass du deinen Liebling als nächstes nehmen wirst und das ist für mich okay, weil in den Playoffs mittlerweile verlasse ich mich tatsächlich nach insgesamt 4 Jahren, wo er in Miami ist und wo er in 3 dieser 4 Jahre einer der 3 besten Spieler der Playoffs war, verlasse ich mich auf Jimmy Rigidius Butler, der letztes Jahr auch in der Regular Season, obwohl er da jetzt, also er hat nicht so viele Punkte gemacht oder so, aber so von den Advanced Stats her war der da auch ein Top-5-Spieler und eigentlich so jemand, der in der MVP-Konversation hätte sein können und unfassbar gut. Und also ich hätte ihn da jetzt nicht als MVP gepickt und ich habe natürlich auch ein bisschen die Sorge bei Butler, dass sein Alter sich dann irgendwann doch nochmal ein bisschen meldet, aber gleichzeitig denke ich auch, das ist ein relativ oder ein sehr fitter Spieler, der sich auch ganz gut pacen kann und der, also ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ein paar Jahre auf einem sehr hohen Niveau hat. Und deswegen, ich pick ihn hier in Wirklichkeit wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Aber es ist für mich okay, weil ich möchte den in meinem Team haben, diesen alten Psychopathen. Ich möchte, dass irgendjemand nachts dribbelt Und die anderen wachhält.
Und die anderen wachhält, genau. Genau.
Ich will jemanden, der Kaffee jederzeit auftreiben kann, damit alle wach sind und fit und so. Deswegen, ja, Jimmy Butler. Ich weiß, er ist zu früh.
Vielleicht. Ich kann aber alles nachvollziehen, bei mir stand er jetzt auch an 6, tatsächlich.
Einfach, ist es so?
Weil ich einfach Regular Season nicht, aber es ist halt einfach eher, und Playoffs, es gab dann auch hinten raus, war es dann nicht mehr ganz so wie am Anfang. Also es gab ja auch diese, auch da, also die Art und Weise, wie er im Garden umgeknickt ist gegen die Knicks. Ich kann mich nur an Eric Spoelstra's Fuck Me oder irgendwas, was man von seinen Lippen oder einfach nur Fuck ablesen konnte, erinnern. Und deshalb Butler einfach, ne? Also weil Butler ist genau der Spieler, den du halt in Situationen haben willst. Und deshalb kann ich es nachvollziehen, dass du ihn gepickt hast.
Übrigens wegen Regular Season nur ganz kurz, ne? Winshares letzte Saison, Platz 1 Nikola Jokic, Platz 2 Domantas Sabonis, Platz 3 Jimmy Butler.
Ja, dann bist du
Winshares dann pro 48 Minuten, Platz 1 Nikola Jokic, Platz 2 Jimmy Butler. Also der war schon
sehr gut. Der kann was.
Ja, absolut.
Der kann was.
Also gerade so dieser Two-Way-Faktor, dieses Game-Manager-Dasein, da ist er halt auch mittlerweile besser als fast alle anderen. Irgendwie oft hat man das Gefühl, auf der anderen Seite ist jemand, der eigentlich besser sein sollte, aber in der Regel, also jetzt vielleicht abgesehen von Jokic in den Finals, aber in der Regel schafft Butler das halt auch auf Augenhöhe oder teilweise besser zu sein, wenn es drauf ankommt. Und deswegen ist das so ein Typ, den braucht man im Team.
Ja. Und ich freue
mich. Der motiviert dann auch meinen Freund Luka Doncic dazu,
eben,
sich endlich mal den Arsch aufzureißen.
Auch nachts zu dribbeln im Hotel. Ja,
absolut.
Ja, ja. Statt nochmal eine zu rauchen und ein Bier hinzutrinken. Das ist doch gut. Ich freue mich für dich, dass du Jimmy hast.
Wobei Kaffee und Kippe.
Kaffee und Kippe ist auch gut.
Ja.
Vielleicht motiviert auch Luca Jimmy zur Kippe, zum Kaffee.
Ja, das kann natürlich auch
sein. Luca ist ja sehr ein charmanter Kollege.
Dann geht alles den Bach runter.
Dann sagt Jimmy vielleicht, na gut, gib mir mal eine. Nein, da kommt der 7. Pick.
Hast du einen Cheek?
Hast du einen Cheek, genau. Ja. Nummer 7. Soll ich es tun? Auch wenn er die 7 abgegeben hat.
Meinst du?
Exakt. Kevin Durant.
Ja.
Passt auch ganz gut in mein Team rein, finde ich.
Flügelzahlen, Tatum, Durant ist schon okay. Aber kann Durant das akzeptieren, wenn Steph Curry mehr im Rampenlicht steht als er? Und wenn die Fans ihn mehr mögen?
Nachdem er mittlerweile so alt ist, glaube ich, ist ihm alles egal.
Er ist jetzt sowieso zum Nihilisten geworden, meinst du?
Genau, genau. Hauptsache Hupen. Also okay. Mit Doppel-O, nicht mit U.
Ja.
Ja. Deshalb, und ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel begründen bei Durant, also warum ich ihn picke. Ne? Nicht,
wir wissen alle, dass du
ihn liebst. Er ist für mich eigentlich der ultimative Basketballer und so.
Ich habe ja schon ein paar Mal darüber gescherzt, wo er bei mir steht. Soll ich dir sagen, wo er bei mir wirklich stand auf meiner provisorischen Liste, wie gesagt, wo alles irgendwie fluide ist?
Ja.
9.
Ja,
aber,
siehst du mal.
Aber das fühlt sich für mich auch zu hart an. Also gleichzeitig, ja, weil ich natürlich auch denke, so in einzelnen Spielen fürchtet man das schon, wenn dieser riesige Oktopus auf der Gegenseite ist, der von überall werfen kann. Aber ich habe bei ihm einfach mittlerweile schon ein bisschen mehr Fragezeichen, ob er noch mal eine Saison und dann auch eine Playoffs wirklich spielen kann und zur Verfügung steht. Und dass er jetzt die letzten beiden Male, wo er in den Playoffs war, finde ich absolut nicht so gut war wie in der Regular Season. Also ich meine, sowohl mit Brooklyn gegen Boston, wo sie gesweept wurden und wo er über 3 Spiele wirklich absolut nicht aussah wie KD. Und dann letzte Saison, sein Scoring-Volumen war hoch, aber so effizienzmäßig war er halt nicht so gut. Und da frage ich mich halt dann, also ich meine, er war immer noch gut, aber er war jetzt halt nicht so dieses, hey, das ist der beste Scorer ever Niveau, was man von ihm irgendwie eine Zeit lang mal gesehen hat. Und ich finde, er ist defensiv schon auch, also er ist da auf jeden Fall nicht schlecht, aber vielleicht schon eher einen Schritt langsamer geworden, als es mal war. Und deswegen, das sind halt bei mir dann schon ein paar mehr Fragezeichen, als man eigentlich bei so einem Typen haben sollte, wo ich eigentlich auch, also wie du ja trotzdem der Meinung bin, von den Fähigkeiten her ist er über alle Zweifel erhaben. Aber es kommen halt noch so ein paar andere Sachen hinzu.
Ich meine, was man bei den Playoffs, sowohl dieses als auch letztes Jahr, war er ja kurz vorher, also er kam ja frisch aus Verletzungen, mehr oder weniger. Also dieses Jahr war es ja wirklich ganz kurz davor, plus dann noch neues Team. Das Jahr davor war es, glaube ich, auch nicht so weit weg. Also, und dann ist es halt schon so, sich einen Rhythmus spielen. Und klar, wie bei Durant, ich bin dann auch immer so, sag dann auch immer, ja, der kann das, so, ne? Aber es ist dann trotzdem nicht so einfach. Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, man muss auch sehen, ob es halt noch geht. Wie gesagt, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber so von den Fähigkeiten ist er halt einfach, ja, finde ich ihn immer noch brutal.
Ja, ja, ist er absolut.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Weil mal gucken, welches Wort gleich aus mir rauskommt. Es sind zwei Leute, die ich hier jetzt als die Top-Kandidaten habe. Und irgendwie der Verstand sagt das eine und das Herz sagt was anderes. Aber
wer spricht?
Tja. Ach, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach Anthony Davis.
Wow, okay. Okay.
Ich erkläre es nicht. Doch, ich erkläre es. Aber
nee, passt. Es ist auch unkontrovers.
Also er ist für mich nicht zwingend eine offensive Nummer 1, so im klassischen Sinn, was die Creation angeht. Aber als Offball beziehungsweise als zweite Option ist er so ungefähr das Maximum, was man sich wünschen kann. Ich finde, dass die Kritik da teilweise an ihm völlig überzogen daherkommt, weil er einfach jemand ist, der schon gefunden werden muss, so ein bisschen, der ein bisschen gefüttert werden muss, der aber halt auch dann einen unfassbaren Wert mitbringt und der gleichzeitig halt der wertvollste Verteidiger ist, momentan, meiner Meinung nach, wenn er in den Playoffs halt zur Verfügung steht, weil er einfach jemand ist, der komplette Offensiven mehr oder weniger zerstören kann, mehr als jeder andere. Also es gibt da für mich noch zwei andere Kandidaten, die ihm nahe kommen, aber also allein schon aufgrund der Größe hebt er sich da dann für mich auch nochmal ein bisschen ab und deswegen auch ihn nehme ich wahrscheinlich eher zu hoch, aber wenn ich sehe, wie offensiv lastig dein Team schon wieder ist, brauche ich ja auch Defense, deswegen
Ich werde dich aus der Halle schießen, mein Freund.
Ich glaube, ich habe jetzt zumindest ein paar Leute, die sich damit messen können und Luka Doncic,
den Jason Tatum an die Kette legen wird.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber Davis kann ich, also ich hatte ihn ursprünglich nicht in den Top 10, auch so ein bisschen wegen der offensiven Limitierungen und diesen Spielen auch in den Playoffs, die einfach, in denen er halt offensiv wirklich sehr, sehr wenig, ein sehr, sehr kleiner Faktor ist oder teilweise für meine Begriffe auch ein zu kleiner Faktor für den Stellenwert, den er eigentlich im Team hat. Also das ist so ein bisschen, und deshalb habe ich ihn, also aber nicht viel, ich glaube, ich hatte ihn an 11 oder so.
Ich hatte ihn kurz sogar mal auf 5 gesetzt bei mir.
Aber dieses die Defense ist so gut, dass du ihn ja auch hättest höher nehmen können, finde ich. Also Davis finde ich echt ein Spezialfall einfach, weil wenn die Offense da ist, dann hast du ihn an beiden Enden und dann kannst du ihn auch an, ja, Top 5, ja.
Er war auf jeden Fall für mich dieses Jahr einer der Leute, die im Vergleich zum letzten Jahr mit den größten Sprung gemacht haben.
Ja.
Und auf ein Argument dazu komme ich gleich nochmal, wenn wir einen anderen Spieler dann gepickt haben. Aber das können wir dann machen. Jetzt Nummer 9 bist du, glaube ich, ne?
Nummer 9. Dran. Und wie gesagt, ich pick so ein bisschen nach Need. Das wird jetzt meine Defense. Ah, doch, sie wird gar nicht. Es ist ein Spieler, der seine Defense deutlich verbessert hat, der eigentlich auch brutale Playoffs gespielt hat, der auch bessere Playoffs gespielt hat als sein prominenter neuer Teamkollege, der kurz vor den Playoffs dazu kam, Devin Booker.
Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Weil der hätte bei mir schon auch ganz gut reingepasst, muss ich sagen. Das ist halt auch so ein Spieler, den du grundsätzlich ganz gut kombinieren kannst mit anderen.
Ja. Ja.
Du hast wirklich ein reines Offensivteam, aber du hast ein ziemlich gutes Offensivteam.
Wir haben ein ziemlich gutes Offensivteam. Vor allem geht es auch, ich hab da zwei, die auch so ein bisschen Offball spielen können. Ich habe zwei Backcourt, die aber auch den Ball vorbringen können, die initiieren können, die kreieren können. Ich habe Jokic. Und Booker kann mittlerweile richtig gut verteidigen.
Richtig gut, finde ich
übrigens. Naja, also ich finde in den Playoffs 1 gegen 1 sieht es teilweise schon richtig gut aus, finde ich.
1 gegen 1 ist die eine Sache. Das ist,
und dann hast Team Defense, kommt noch dazu, definitiv.
Die macht Sachen komplizierter, aber also ich finde auch, dass er ist da solide. Richtig gut ist mir zu viel, aber ist auch okay, wenn man offensiv so krass ist, wie er in den Playoffs vor allem war, wo er sich ja auch nochmal eine Schippe draufgelegt hat, einfach von überall auf dem Feld absurd gut getroffen hat. Wenn er sich das ansatzweise bewahren kann, dann ist das auf jeden Fall legitim, den in der Top 10 zu picken. Also bei mir stand er tatsächlich auch an 10. Letztes Jahr auf 18, also der hat auch einen großen Sprung nach vorne gemacht. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen in der Bredouille drin, muss ich gestehen. Aber weißt du was? Ich gehe einfach auf Gigantenball. Weil gegen deine Offense kann ich sowieso nicht mithalten. Ja. Das muss man einfach so sehen. Deswegen stelle ich mir jetzt ein fragiles, aber unfassbar großes und unfassbar gemeines Team auf und habe jetzt auch Joel Embiid.
Ja, muss auch langsam kommen.
Ja, ich hatte überlegt, ob ich ihn oder Davis nehme. Das habe ich aber in dem Fall, glaube ich, gegalaxy-brained, weil es war klar, dass du mit Jokic wahrscheinlich beide nicht nimmst.
Ja.
Und deswegen, ich hätte Davis wahrscheinlich ein bisschen später nehmen können. Janis,
super. Ja,
ich habe einfach kein Spacing, mir ist auch Spacing scheißegal.
Ja.
Also die einzigen Spieler in dem Team, die Dreier nehmen wollen, sind Doncic und Embiid. Das ist natürlich Weltklasse.
Ja.
Also ich gebe zu, meine Teamkonstruktion war schon mal besser, aber ich kann ja durchmischen. Ich werde jetzt einfach ab jetzt nur noch
staggern und so.
Von den 47 windigen, offensivstarken Guards, die noch rumlaufen, nehme ich ab jetzt einfach nur noch Leute. Aber so allein schon von dem, was er bringt, muss der Embiid jetzt mal runter vom Board.
Ja.
Vielleicht bringe ich ihn halt von der Bank. Ich meine, Davis ist ja eh meistens verletzt, dann habe ich nur Twin Towers. Und aber wenigstens, ja, ziemlich gute Picks. Wenn du den besten Pick hast, dann habe ich die drei nächstbesten Picks.
Ja, das stimmt.
Immerhin etwas.
Ja. Warum Embiid zu spät? Warum kommt Embiid für dich hinter Davis, hinter Giannis kann ich nachvollziehen, aber auch hinter Butler, hinter...
Ja, das...
Und jetzt auch auf Embiid gemünzt, weil Butler haben wir ja den Case haben wir ja schon gehabt, aber auf Embiid gemünzt. Was ist die Problematik?
Die Problematik ist einfach immer noch der Fakt, dass seine Offense in den Playoffs schon einfach wesentlich schlechter aussieht als in der Regular Season. Mhm. Und das nicht einmal, sondern jedes Jahr. Und ich halt glaube, dass er, so geil der ist als Spieler und so viele Waffen er eigentlich auch in seinem Arsenal hat, ich glaube, dass vor allem sein Spielverständnis und halt auch teilweise so ein bisschen so die Übersicht und so, dass das halt einfach ein paar Faktoren sind, die dazu führen, dass das richtige Team mit der richtigen Defense und ein bisschen Zeit sich was gegen ihn überlegen kann, wie man ihn halt einfach deutlich limitieren kann als Offensivspieler. Mhm. Und das ist halt etwas, was ich idealerweise nicht haben will. Und da ist, also das war dann, also Embiid ist der Name, den ich, worauf ich eben hinaus wollte bei Davis. Ist es, wenn du ein Team baust, geiler, die bestmögliche zweite Option zu haben oder eine erste Option, die gut ist, aber nicht ganz am Limit ist? Also beziehungsweise die halt ein paar Schwächen hat, die man schon als Defense einschränken kann. Also so ein bisschen grundphilosophische Frage, aber das war so ein Grund, weshalb ich dachte, wenn Davis die beste Nummer 2 ist, die du haben kannst und der beste Verteidiger ist, dann ist das halt eine Kombination, die vielleicht sogar den MVP, der natürlich als Scorer in der Regular Season nochmal wesentlich geiler ist, ausstechen kann. Weiß nicht, kannst du damit was anfangen?
Kann ich was anfangen, ja. Also gerade, gut, ist natürlich, wenn du schon eine erste Option hast, also ist natürlich die Frage, aber...
Also dem Team natürlich kein Problem.
Ja, in dem Team läuft die Sache. Nee, aber dann kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, dass du Davis vorher ziehst, einfach weil du jemanden hast, der ihm Scoring Last nimmt und hinten ist er, ja, haben wir ja gesagt, ist er einfach so unglaublich gut, dass er, was Teambuilding angeht, halt einfach extrem wertvoll ist, weil du ja schon die Defense hast du sozusagen abgedeckt und dann Offense kann er gut sein, aber da gibt es noch jemanden anderen, der auch übernehmen kann oder der dann tendenziell da mehr gefordert ist als er. Also von daher kann ich das nachvollziehen.
Ja, und ich glaube, also ich meine, Embiid ist ja auch ein überragender Verteidiger. Das ist auch etwas, was sich eher, finde ich, in die Playoffs überträgt, beziehungsweise wo er in den Playoffs sogar besser aussieht, weil er da, glaube ich, mehr dann auch investiert als während der Regular Season, wo es ihm schon auch sehr darum geht, hey, ich will auch Topscorer sein. Das ist vielleicht in den Playoffs ein bisschen weniger und da hat er dann schon auch einen großen Wert, aber er ist dann halt einfach, obwohl er für seine Größe mobil ist, ist er trotzdem noch mal eine ganze Ecke schwerfälliger als jetzt jemand wie Davis oder so.
Und ja, genau.
Also genau. Boston hat das sehr spät realisiert in der Serie, aber irgendwann haben sie es halt realisiert, okay, wenn wir es schaffen, den vom Korb wegzuziehen und er am Flügel verteidigen muss, dann können wir den auch richtig scheiße aussehen lassen. Und das passiert halt mit Davis eher nicht. Und das wäre jetzt halt für mich dann auch noch ein klarer Grund pro Davis
irgendwie gewesen. Ja. Was auch einer der Gründe ist, weshalb ich jetzt denjenigen picke, den ich jetzt picke, obwohl ich ihn jetzt, und das ist ja der Punkt, ich meine, wir stellen jetzt quasi die Teams schon so ein bisschen zusammen, auch wenn du sehr, sehr groß gehst, aber ich brauche jetzt
irgendwann... Mein Team ist mittlerweile völlig absurd. Ich muss mich auch dafür ein bisschen entschuldigen, aber...
Ich brauche jetzt einfach jemanden Großen.
Mhm.
Und am besten vielseitig, am besten switchable
Wow. Ist er jetzt schon?
Er kommt jetzt sehr früh. Ich habe ihn jetzt einfach vorgeschoben. Ich habe ihn tatsächlich einfach, weil mein Team so aussieht, wie es aussieht. Ich hätte eigentlich käme jetzt jemand anders, aber ich nehme Bam.
Der Kendrick Perkins ist stolz auf dich.
Ja. Ja.
Krasse Nummer.
Ja, also wie gesagt, er ist jetzt nicht der beste, das ist halt jetzt so ein bisschen das Ding, er ist jetzt nicht der beste Spieler, der noch verfügbar ist. Aber ich bin mit meinem Team ja schon so weit, dass ich auch nach Need picken kann, weißt du?
Interessant. Wo hättest du ihn, wenn es jetzt so um einen Ranking rein einfach so, gehen würde?
Ich hätte ihn so um 17 rum gehabt, eigentlich.
Ah ja. Ja, okay, damit kann ich was anfangen. Ich hatte ihn auf 19 stehen, letztes Jahr 24 ist er hochgesprungen, aber ich denke halt auch gerade so aufgrund dieser krassen Vielseitigkeit in den Playoffs und auch der Tatsache, dass er zwar kein überragender, aber ein guter Offensivspieler ist, ist das schon auch einer, den man irgendwie in seinem Team haben will. Und also ich glaube, er ist jetzt in so einem, ich picke nach den Zahlen oder nach irgendwie Fantasy-Impact mein Team zusammen, da wäre er wahrscheinlich, würde er nicht in der Top 20 auftauchen, aber ich glaube, wenn es darum geht, welche 20 Spieler haben den größten Einfluss darauf, wer am Ende irgendwie da oben steht, dann glaube ich auch, dass man ihn da auf jeden Fall picken kann. 11 finde ich trotzdem.
Ist früh.
Finde ich trotzdem ambitioniert, aber okay.
Aber okay. Manchmal musst du dich auch was trauen, Ole, weißt du?
Ja, absolut. Ja. Deswegen nehme ich jetzt mal wieder einen Guard. Und jemanden, der ein bisschen offensivlastiger ist. Ich könnte auch die alten Zossen nehmen, aber die machen mir einfach Sorgen. Ich hatte überlegt, sie zu disqualifizieren. Aber ich nehme jetzt SGA.
Habe ich mir gedacht. Ich habe mich schon fast gewundert, dass er erst jetzt kommt bei dir.
Echt?
Mhm.
Das
alter Fanboy.
Keine großen nennenswerten Playoff-Erfahrungen. Das ist der Grund, der ihn limitiert. Weshalb ich auch. Also, es wäre jetzt für mich auch okay gewesen, wenn er erst an 16 oder so weggegangen wäre, weil. Ja. Für mich ist das schon wichtig, was Leute in den Playoffs zeigen. Aber das Ding bei ihm ist irgendwie, der ist halt so ein spezieller Spieler und jemand, der so schwer zu greifen ist, auch gerade so auf dem Weg zum Korb, dass ich mir einfach vorstellen kann, dass das mit dem richtigen Team, was ihn umgibt, auch in den Playoffs durchaus funktionieren kann und dass er auch dort jemand sein kann, der halt einfach extrem schwer zu verteidigen ist, obwohl er schon Lücken hat, also obwohl er halt jetzt nicht der gute Shooter ist. So idealerweise schraubt er das noch ein bisschen hoch, aber um das schon mal vorwegzunehmen, ich glaube, dass OKC nächstes Jahr wahrscheinlich direkt in die Playoffs kommen wird, auch gar nicht mal nur übers Play-In. Ich kann mir vorstellen, dass die richtig viel Spaß machen werden und deswegen, das ist ja auch immer ein bisschen Projektion und ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr SGA für uns beide vielleicht sogar ein Top-10-Spieler ist, wenn wir diese Übung das nächste Mal durchführen. Vielleicht auch nicht, vielleicht hat er da dann auch ein böses Erwachen und der glitschige Lachs ist auf einmal trockengelegt und dann gibt's große Probleme, aber ich habe Vertrauen. Außerdem ist Spacing in meinem Team sowieso scheißegal, deswegen kann ich auch SGA
nehmen. Eben. Man trifft sich einfach in der Zone und setzt sich ums Lagerfeuer und dann ist das auch gut so.
Ja, man könnte das vielleicht auch so spielen, dass einfach ich mit so einem, so dass Giannis und Davis zum Beispiel und Embiid zusammen, dass die halt einfach so die, wie nennt man das, bei diese Formation, hilf mir mal, du kannst mich gerade sehen, wenn Leute so die Ellenbogen ineinander locken, wie so eine Defensive Line oder wie so eine Offensive Line, besser gesagt, wenn die halt einfach vor dem Guard dann so quasi den Weg freiräumen. Und da dribbelt einer alleine und wirft ihn dann rein.
Ja, das ist eigentlich möglich. Es gab
vor ein paar Jahren mal so eine, ich glaube bei Reddit, so eine legendäre Frage, ob das eigentlich erlaubt wäre, dass vier Leute einfach so einen menschlichen Kreis um Steph Curry bilden und der immer werfen kann. Ja. Und ich glaube, mit dem Team, das ich hier zusammenstelle, ist das vielleicht.
Wäre das möglich?
Ist das vielleicht sogar nötig, wenn ich ehrlich
bin. Ja, dann würde ich aber noch Wemby picken, der sich dann einfach davor stellt und immer, weißt du?
Ja.
Da ist egal, auch wenn er 3 Meter dahinter steht, dann.
Ja, die müssen ihm einfach nur den Weg bis zur Freiwurflinie ungefähr freiräumen und von da kann er dann ja den Korbleger machen aus dem Stand.
Ja.
Kein Ding. Hast du Wemby auf deiner Liste?
Nein, ich habe Wemby nicht auf meiner Liste. Da würde ich gerne ein NBA-Spiel sehen.
Ja.
Oder vielleicht auch.
Fair.
82. Aber, ja.
82, muss er 3 Jahre warten.
Achso, weil er immer verletzt,
meinst du? Der heutigen NBA, ne? Load Management.
Achso, ja, das stimmt vor allem. Ne?
Nächster Pick.
Ja, Shay kann ich verstehen. Ich hatte Shay auch tatsächlich in der Range jetzt. Also, von daher passt es. Und jetzt kommt bei mir eine alte Zosse. Bevor es irgendwie, weiß ich nicht, Redemption Season gibt oder so, ne, wollen ja auch mal ein bisschen besänftigen. Der Washed King kommt bei mir jetzt.
Naja. Ja, ich hatte den auch auf 12 stehen, eigentlich. Das ist halt schwierig, irgendwie. Also, weil er immer noch jemand ist, der, glaube ich, so was den so Single-Game-Impact auch immer noch wahrscheinlich in die Top 10 gehört, aber irgendwie ist er dann halt auch doch 100 Jahre alt und ein bisschen ja, weiß ich nicht. Immerhin wissen wir jetzt, dass er weitermachen wird. Das ist natürlich eine krasse Breaking News gewesen. Ja, ne? Aber warst du auch so schockiert, als du das gelesen hast?
Ich versuche jetzt noch irgendwie mir zusammenzureimen, wieso. Also, ich meine, ich war mir sicher, dass er aufhört.
Ja.
Es war eigentlich so klar, es ergibt überhaupt keinen Sinn für mich, dass er weitermacht. Aber gut, es ist seine Entscheidung, ne? Es ist sein Leben. Ja. Und am Ende muss er mit den Konsequenzen klarkommen. Also da, ne?
Es ist so hart, dass das teilweise die Medien in den USA dann so aufgegriffen haben, als wäre das jetzt wirklich irgendwie eine.
Ja, aber es ist doch normal.
Krasse News. Ja, ich meine, es ist auch saure Gurkenzeit, muss man sagen.
Ja, und das ist aber genau.
Man das dann natürlich.
Aber. Das ist aber genau das, was wieder so dann auch, denke ich mir oft, also nicht, dass es Tatsache ist, aber denke ich mir oft, was dann wieder so eine Medienkritik anstachelt, sozusagen, weil du dann sowas wird dann wieder diskutiert, breit getreten und es wird wieder alles irgendwie besprochen und dann hast du auf der gleichen Seite, auf der anderen Seite hast du dann einfach ein normales Interview, ein journalistisches Interview, bei dem dann auch wieder, also es ist quasi, es wird dann halt alles in einen Topf geschmissen, ja, Medien. Aus allem wird eine Sensation gemacht, so ungefähr. Und ich habe, also das ist so mein Eindruck, weil man halt immer Engagement will, weil man halt immer darauf angewiesen ist, dass die Leute dem eigenen Scheiß zuhören, sind wir ja auch dem oder den eigenen Scheiß lesen, anschauen, was auch immer. Und deshalb nimmt man halt sowas und dann hast du einen großen Namen und dann nimmst du halt auch jede Nichtmeldung. Also witzigerweise auch halt dieses, haben wir letztes Jahr, war ja auch haben wir es ein bisschen später gemacht, den Draft, und da wurde ja gerade der Spielplan tröpfchenweise veröffentlicht, wo wir auch gesagt haben, du hast jetzt halt Hauptsache irgendwie Präsenz. Und das ist halt bei LeBron genau das Gleiche. Aber ich sehe es halt, ich finde es halt schwierig, weil halt dann einfach Themen geritten werden, die eigentlich keine Themen sind, und dann das halt auf andere Dinge, die nicht diesen Anspruch haben, bei denen es halt dann passiert, weil es halt was Inhaltliches ist, die dann halt sofort in denselben Topf geschmissen werden. Oder gerne. Und dann, ja, und deswegen, und man halt generell dann irgendwie die Medien eher so als, oder häufig irgendwie als Sensationsplattform wahrnimmt und weniger als irgendwie Informationsplattform.
Die sind halt böse.
Sie sind sehr böse.
Sie haben den DBB kaputt gemacht. Nee, ich finde es auf jeden Fall okay, den Washed King hier zu nehmen. Ich hatte auch gerade überlegt, ob ich ihn nehmen soll. Ist irgendwie jetzt die Fraktion der alten Zossen versus die jungen Wilden. Tja, und irgendjemand muss ja werfen können bei mir, deswegen nehme ich jetzt einfach Dame Lillard.
Ah,
geile Saison gespielt. Okay. Alter Mann, aber ein wurfstarker Mann.
Ja, Zeit wird's, Ole, Zeit wird's.
Ich hab ein Team, das defensiv gut genug ist, dass er zurechtkommt.
Ja, ja. Er wäre jetzt derjenige, um den rum man einen Kreis bilden würde.
Ja, genau, absolut. Ein menschlicher Kreis.
Ja.
Ja, das wäre bei mir Dame. Also ich hatte ihn tatsächlich auch auf 14 stehen. Insofern passt das ja sogar genau.
Das passt sehr gut.
Einen Spieler, den ich davor noch hatte, noch nicht genommen habe. Aber da habe ich mich jetzt einfach mal aus Gründen dagegen entschieden. Bin mal gespannt, wann der auftaucht.
Ich hatte ihn auf 15, glaube ich. Also aber auch so in der Range. Und jetzt bin ich... Haben wir genug gesehen letztes Jahr in den Playoffs, in diesen paar Spielen und gegen Ende der Saison, damit ich ihn jetzt nehmen kann? Oder haben wir so viel Angst vor der nächsten Knieverletzung?
Hast du jetzt denjenigen, den ich auch auf Nummer 15 stehen habe und wo ich gerade am Überlegen war, ob ich ihn statt Dame nehme?
Meinst du Kawhi?
Nein. Dann habe ich offenbar wen anders. Aber okay, ja. Kawhi steht nämlich bei mir bei 11. Mit dem Zusatz, wahrscheinlich lieber nicht picken.
Ja, ja, und ich bin jetzt gerade so ein bisschen hinterhergerissen, aber ich glaube, ich nehme ihn einfach, weil ich kann ihn auch gut, ich kann auch noch so ein bisschen Defense und kann ich noch brauchen. Und er ist halt, er hat halt in dieser Phoenix-Serie, also auch wenn sie viel zu kurz war, wieder aus seiner und Clippers Sicht für ihn, hat er halt schon wieder gezeigt, wie unfassbar gut er halt noch ist. Also.
Ja, ja, absolut.
Und deshalb irgendwie,
ja, ich hätte den mindestens an 4 gesetzt, wenn er jetzt den ganzen Playoff so gespielt hätte.
Ja, und genau.
Ich irgendein Vertrauen darauf hätte, dass der nächste Saison
Das ist das Ding. Aber in einem Team wie meinem kann man ihn ja auch dosiert, kann man ihm noch mehr Load Management zugestehen. Ja,
ist eigentlich fast eine Wildcard, mehr oder weniger.
Ja, genau, genau. Und deswegen nehme ich ihn jetzt einfach.
Ja, ja, finde ich voll legitim. Ich glaube, ich hätte ihn auch als nächstes genommen.
Er dominiert halt trotzdem noch irgendwie. Das ist halt schon Wahnsinn.
Ja. Ja, gut. Dann nehme ich den anderen, bei dem man immer mal fürchten kann, dass die nächste Knieverletzung kommt, der noch nie All-Star war und letzte Saison von mir gar nicht gerankt wurde. Aber mittlerweile muss man es einfach so sagen, ein absolut legendärer Playoff-Performer ist und eine überragende zweite Geige und werfen kann. Das ist auch in meinem Team nicht ganz unwichtig, weil das so viele Leute können das nicht. Jamal Murray. Ich dachte gerade, du willst ihn.
Ja, es wäre auch mein nächster Pick gewesen. Es wäre mein nächster Pick gewesen. Und ich hätte ihn.
Teilweise scheinen wir doch ähnliche Meinungen zu haben.
Über ja. Könnte daran liegen, dass wir uns seit über 5 Jahren mindestens einmal wöchentlich grob über diese Themen unterhalten und austauschen.
Ja. Das ist dann eventuell, ja. Okay, ich setze es bei meiner Bank einfach nur auf Offense, nachdem ich bei der
Ich merke schon.
Aber mir ist
gekippt. Ja, genau. Es ist geil, wie man
damit. Ist, man kann ja kombinieren.
Eben. Aber es fällt einem so auf, oh fuck, hier habe ich ein bisschen übertrieben. Und dann
mein Team wird nämlich halt nicht von Doc Rivers gecoacht.
Ja.
Kann ich jetzt schon sagen.
Nicht. Ja, der geht jetzt zu ESPN vielleicht.
Ja,
möglich. Was hältst du von dem? Ich habe nur das Gerücht gelesen, dass es eventuell Breen Burke, also Doris Burke und Rivers sein könnten.
Als neues Trio? Es wird sich ja durch die, also so richtig kann man es ja jetzt mit der Chemie dann sehen, da weiß ich natürlich nicht, wie das ist, aber es sind alles Leute, die reden können. Also Burke finde ich als Analystin sehr gut. Doc Rivers finde ich in Interviews immer sympathisch, also auch wenn immer die anderen schuld sind an allem, das ist bei ihm schon echt krass. Der hat für alles immer eine beste Erklärung und nie ist die Erklärung, ja, okay, sorry, vielleicht habe ich einfach mal vergessen, da irgendwen mal einzuwechseln. Oder, ja, nee, kein Plan. Training fand ich eh scheiße. Also sind immer die anderen schuld, aber er kann das sehr unterhaltsam erzählen und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert, aber ich finde es nach wie vor auch verheerend, dass Van Gundy nicht mehr da ist.
Ja, Van Gundy ist das...
Weil der war schon gut, kann man wirklich nicht anders sagen.
Ja.
Grumpy und ein bisschen anstrengend manchmal, aber wenn es dann darum geht, dass es irgendwie ein wichtiges Spiel ist, wenn es darum geht, da dann schnell zu erkennen, was gerade verändert wurde, was gerade geschieht, wer gerade übernimmt, das hat der halt einfach besser und schneller analysiert als zumindest alle anderen, die bei ESPN sind. Ich kann das jetzt aus dem Kopf nicht für alle anderen Analysten auf der Welt sagen, aber so von denen, die wirklich große Spiele kommentieren, da war er schon der Beste. Gerade so in den hinteren Playoff-Runden für mich auch ziemlich deutlich.
Auf jeden Fall. Also die Nachricht habe ich nicht nachvollziehen können, kann sie weiter nicht nachvollziehen. Jetzt schauen wir halt mal, wer da kommt. Aber also, ich fände jetzt Burke und Rivers mit Breen fände ich interessant. Also es ist natürlich krass, weil jetzt halt dieses Trio, das man halt irgendwie seit gefühlt immer kennt während der Finals, weil das jetzt halt nicht mehr existiert. Also für mich persönlich ist schon sehr, sehr wichtig, dass Mike Breen noch dabei ist.
Ja,
für mich einfach, also für mich persönlich mit Abstand der beste Sportkommentator ist, weil er halt, ich finde diese, wir sprechen ihn ja immer wieder an, aber so dieser Mix aus echt Zurückhaltung, sich selbst überhaupt nicht wichtig nehmen und selbst irgendwie seine Rolle auch total, also dass er jetzt nicht der Experte ist, anzunehmen, trotzdem aber halt in Anführungszeichen kluge Dinge zu sagen und dann aber im richtigen Moment aufzudrehen, finde ich, das können ganz wenige. Und dann halt noch die Stimme dazu, das Bang als Signature-Ausdruck sowieso. Also halt einfach, das stimmt, also bei Breen stimmt für mich als Sportkommentator alles.
Ja, ich mag ihn auch total gerne. Kevin Harlan finde ich auch noch richtig gut, zum Beispiel. Und Ian Eagle mag ich auch sehr gerne, Mark Jones finde ich sehr lustig teilweise, also gerade so beim Kings Broadcast, was der dann so für Sprüche teilweise raushaut, aber ich glaube so, ja, Breen als Nummer 1 würde ich auch unterschreiben. Ja. In unserem Kommentatoren-Draft.
Den wir demnächst durchführen werden. Jetzt ist die Frage, wer bei uns Nummer 17 im Spielerdraft ist. Ich hab wenige Slasher bis jetzt. Also weißt du, Speed fehlt vielleicht noch so ein bisschen, wenn man das so sagen kann.
Also auf der Bank hast du jetzt aber nur Frontcourt-Spieler
eigentlich. Eben, ich sage, ich brauche jemanden, der halt so ein bisschen in die Zone kommt, weißt du, mit Anlauf.
Ach so, aus dem
Backcourt. Ja,
okay.
Dann weiß ich. Darren Fox.
Ja. Steht bei mir auch auf 17. Kann ich nachvollziehen. Aber vielleicht mal ganz kurz. Also für mich war er jetzt in einem Cluster mit insgesamt 5 kleinen Guards eigentlich.
Mhm.
Nachdem wir Murray und Lillard schon genannt haben, weil ich sie ja habe, was Was ist so das Argument pro Fox gegenüber, also soll ich die zwei anderen noch sagen,
die
jetzt kommen? Mitchell und Morant. Bei Morant vielleicht, kann ich es mir vorstellen.
Bei Donovan Mitchell.
Ja. Morant letzte Saison bei mir noch auf Platz 12 übrigens.
Ja, eben, letzte Saison war er, ja, genau. Und also gegenüber Morant Verlässlichkeit und so, ne? Mhm. Morant war fand ich jetzt auch schwierig, weil halt die Saison einfach abseits des Feldes dominiert wurde und dadurch halt auch auf dem Feld jetzt nicht dieser Rhythmus aufkam, den man irgendwie gern gesehen hätte. Und gegenüber Mitchell, es ist, glaube ich, es geht so ein bisschen in Richtung so einem Recency-Bias, weil Mitchell keine guten Playoffs gespielt hat und Fox für seine ersten Playoffs sehr gut gespielt hat. Es geschafft hat, ein kluges Team mit einem der besten Defender der Liga vor Probleme zu stellen, immer wieder Lösungen zu finden gegen dieses Team und ist halt auch ja durch seinen Speed schafft, die Defense immer wieder unter Druck zu setzen. Aber das kann natürlich Mitchell auf eine andere Art. Mitchell ist der bessere Schütze. Aber ich glaube, so diese Mischung aus Speed-Scoring und dann halt auch noch eine Defense wirklich dann zum Rotieren und Kollabieren zu bringen, ich glaube, da ist Fox so ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser noch als Mitchell. Deswegen hätte ich ihn jetzt. Und wie gesagt, er hat halt einfach in seinen ersten Playoffs in meinen Augen eine sehr gute Figur abgegeben.
Mhm. Ja, also ich bin auch überhaupt nicht dagegen. Ich hatte Mitchell auf 16 und Fox auf 17, aber der Unterschied ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Bei Mitchell denke ich halt so der ist also ein besserer Shooter, jemand, der auch vor allem williger ist als Shooter. Und wir haben von ihm über die Jahre schon auch teilweise ja sehr, sehr geile Playoff-Leistungen gesehen,
aber absolut,
die letzten waren nicht berühmt, muss man eingestehen. Ich finde auch, sie sind relativ nah beieinander, aber so die Playoffs waren jetzt in seinem Fall nicht so gut, die Regular Season aber halt eigentlich schon. Also ich finde, er ist so ein bisschen der Spieler, der letztes Jahr, also er und Butler zusammen in der Regular Season dafür, wie gut sie waren, eigentlich ein bisschen zu sehr untergegangen sind. Also er hatte natürlich dieses 71-Punkte-Spiel. Dabei hat er natürlich für kurze Zeit die Schlagzeilen dominiert, aber danach war das eigentlich kaum ein Thema, wie gut er war und wie gut auch Cleveland so als Team eigentlich insgesamt dann schon war. Ich meine, auch zu Recht, wenn man da die Playoffs sieht, aber das ist auf jeden Fall für mich auch noch jemand, der da weit nach oben gehört. Da ich aber natürlich schon voll bin mit Guards, nämlich jetzt einen etwas größeren Spieler und in meiner Liste sind in der Top 24 gar nicht mehr so viele Leute, die größer sind, aber einer ist noch drin, ist der Anthony Edwards. Auch hier Projektion für die nächste Saison und darüber hinaus ist, glaube ich, auf meiner gesamten Liste der jüngste Spieler, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Und jemand, der, glaube ich, noch massiv Steigerungspotenzial hat, der halt auch irgendwie körperlich natürlich sowieso alles mitbringt, der mittlerweile offiziell auch der Chef und beste Spieler in Minnesota dann, glaube ich, ist, wo das auch dann mehr oder weniger akzeptiert wird und wo ich einfach denke, der wird über die nächsten Jahre auch noch ein paar richtig krasse Schritte machen. Also von daher würde ich mal sagen, er gehört da rein. Ja. Und ist auf der Bank mein Power Forward, mehr oder weniger, weil ich halt bisher eigentlich drei kleine Guards genommen habe.
Wobei ich hatte ihn auch in der Range tatsächlich. Also von daher, alles, was du gesagt hast, auch da einer der Spieler, dessen Entwicklung ich sehr genau beobachten werde, weil wir schon viel gesehen haben, weil er halt einerseits Spektakel liefert, aber halt auch in größeren Situationen schon echt Gutes gezeigt hat, auch noch Verbesserungspotenzial gezeigt hat und damit aber halt einfach irgendwie in 2-3 Jahren vielleicht noch deutlich weiter nach oben gehören könnte in der ganzen Verlosung.
Also, ich denke auch bei ihm ist es auf jeden Fall möglich, dass da noch ein großer Schritt kommt.
Und nachdem du ihn jetzt nicht genommen hast und Shooting auf dem Flügel nie schaden kann, nehme ich jetzt Mitchell.
Ja, macht, glaube ich, an oder dieser Position auf jeden Fall Sinn.
Genau.
Und auch bei deiner Teamkonstruktion. Ich muss gestehen, dieses Jahr ziehst du mich, glaube ich, ab. Dein Team ergibt irgendwie mehr Sinn und du hast komischerweise auch relativ viele
der Spieler, die du eigentlich wolltest.
Oder die ich selber ziemlich hoch eingeschätzt habe. Also irgendwie.
Ja, vielleicht ist
einfach die Teamchemie dann scheiße, weil du Durant drin hast.
Das kann natürlich sein, aber ich hab mich auch.
Meistens gehen seine Teams ja in Flammen auf. Also eigentlich liegt es an ihm, glaube ich.
Aber dazu gibt's Jokic, der federt das alles ab.
Ja, wahrscheinlich.
Weißt du? Das Sollte kein Problem sein. So, wir sind mittlerweile bei Pick Nummer 20 angekommen, Herr Freaks.
Mhm. Ja, eigentlich muss ich jetzt dann nochmal wieder einen größeren Spieler nehmen. Ja. Ich habe zwar mehr als genug davon, aber damit das irgendwie einsatzweise hinhaut, ich glaube, ich würde dann in dem Fall auf mache ich das jetzt? Oder gucke ich, ob ich den später noch kriege? Bin irgendwie unzufrieden. Also ich hab da jetzt also zwei Bigs noch, die völlig unterschiedlich sind. Und wo ich mir nicht ganz sicher bin, welchen ich jetzt. Also es kommt da halt total drauf an, wie jetzt meine Teamkonstruktion aussieht. Weil bei dem einen denke ich eigentlich ist so im Vakuum, wenn es darum geht, ein Team aufzubauen, ist der wahrscheinlich der etwas bessere Spieler. Aber der andere, den denke ich, kann man leichter in ein Team integrieren. Und den nehme ich jetzt einfach, Jaren Jackson.
Naja, habe ich mir gedacht.
Einfach, also, ich meine, der kann neben einem Center spielen, der kann alleiniger Big sein. Das ist einer der besten Ringbeschützer, aber auch jemand, der halt auf dem Flügel alle verteidigen kann. Ich meine, gut, wir wissen über die Defense Bescheid, er ist Defensive Player of the Year geworden.
Eben.
In diesem Team darf er so viel faulen, wie er will, weil ich noch drei andere Weltklasse-Bigs habe. Deswegen ist das voll okay, darf mit vollem Einsatz spielen. Und ey, ich finde, er ist auch offensiv ein bisschen unterschätzt. Also schon ein guter Spieler, der halt ja werfen kann, mittlerweile auch besser da drin ist, mit dem Ball in der Hand irgendwie Richtung Korb zu kommen und da so auch seine Physis einzusetzen. Also ich bin grundsätzlich einfach ein Fan. Von daher, Jaren Jackson. Jetzt sind wir bei den Wildcards angekommen.
Und ich werde meine Wildcard nutzen, um ein bisschen Passing in mein Team reinzubekommen. Ich brauche jemanden, der auch mal ein bisschen organisieren kann, der auch mal ein bisschen anleiten kann, auch mal irgendwie den besonderen Pass spielt, auch mal ein bisschen, also auch ein bisschen Scoring übernehmen kann und einfach auch grundsätzlich halt in diesem Format gewählt gehört. Also bei uns, ne? Tyrese Halliburton.
Ja, ich wusste es und kann dir nur gratulieren.
Gehört einfach rein. Es ist halt, und das Ding ist auch bei ihm, finde ich, weil als er fit war und die Pacers noch irgendwie auch mal gucken wollten, wie die ganze Sache denn so aussieht mit den ganzen Jungen, war das Team auch sehr, sehr gut. Und dann kam die Verletzung und die Pacers haben dann überlegt, okay, ne, wir haben genug gesehen und dann kam er zurück und dann lief es dann nicht mehr so. Aber so dieses, also er hat dieses Team, dieses junge Team sehr, sehr gut angeleitet. Und wir haben ja den Sehtest gemacht zu ihm. Und da, also diese Art und Weise, wie er den Floor General wirklich gibt, hat mich echt beeindruckt. Und deshalb glaube ich, da, ich habe richtig, richtig Bock auf ihn irgendwie auch nächstes Jahr und ist halt auch mittlerweile einer meiner Lieblingsspieler, deswegen gehört er da auch rein, nachdem es eh eine Wildcard ist. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt noch nicht diese klassischen Playmaker, auch wenn die sowieso rarer gesät sind mittlerweile, aber deshalb jetzt Halliburton.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich war mir bei ihm auch nicht ganz sicher, weil wir von ihm einfach im Vergleich zu anderen noch nicht so viel gesehen haben.
Ja, genau. Ja,
klar. Deswegen hatte ich ihn erst sogar mal in meiner ersten Version irgendwie auf 25 stehen und dann habe ich ihn aber jetzt, bevor wir heute angefangen habe, auch schon dann, ich glaube, auf 21 gezogen, also genau da, wo du ihn jetzt dann gepickt hast. Und ich denke auch, das ist einer, der über die nächsten Jahre sich halt auch nur noch weiter verbessern wird und der halt schon sehr schnell über die nächsten Jahre einer der besten Offensivspieler der Liga sein kann und sein werden sollte.
Ja.
Werden sollte, nicht sein werden sollte. Du weißt, was ich meine. Das heißt, wir nehmen schon eine Weile auf.
Eben, deshalb.
Ja, okay.
Nummer 22.
Ich mach's kürzer. Jamorant dann in dem Fall.
Okay.
Weil er ist erstmal gesperrt. Auch wenn er spielt, ist er halt schon gut.
Da ist er sehr gut. Das stimmt. Ich brauche noch einen Big. Ich nehme auch da Wildcard-Potenzial. Ist eigentlich noch, meiner Meinung nach, noch nicht einer der besten 24 Spieler der Liga. Deshalb ist es so ein bisschen, eigentlich kämen andere Bigs vorher, aber ich brauche den jetzt eher, deswegen nehme ich Evan Mobley.
Ah, interesting. Aber doch, ja, gerade bei der Teamkonstruktion gefällt es mir. Ich dachte jetzt, du kommst mit Sabonis, der jetzt eigentlich, also eigentlich auf jeden Fall eher ein Top-25-Spieler
ist. Genau,
das wäre jetzt
auch jetzt
das Argument voll verstehen.
Das war jetzt derjenige, an den ich eigentlich gedacht hatte. Also der jetzt eigentlich auch jetzt bei mir in meiner, also in meiner Liste jetzt gekommen wäre, die ich vorher gemacht habe, bevor wir halt wirklich angefangen haben zu ziehen, weil er, wie gesagt, also die Saison, er ist momentan noch der bessere Spieler. Gerade auch, wenn man so ein bisschen die offensiven Probleme Mobleys in den Playoffs mit betrachtet. Aber ja, wie gesagt, also jetzt in meiner, also und Mobley ist defensiv schon so gut, dass ihn einige auch in die Defensive Player of the Year-Konversation gebracht haben.
Er war auf Platz 3.
Ja,
also er war genau. Wirklich in der Konversation.
Ja, genau. Und deshalb ist er für mich, ja, also kann ich ihn in der Range gut, also kann ich es gut verantworten für mich oder vor mir verantworten, ihn in die Range zu packen. Und wie gesagt, für mein Team ergibt es dann auf jeden Fall auch Sinn, da ja. Noch so jemanden drin zu haben, der halt lange switchable ist, verteidigen kann und halt vielleicht nicht ganz so physisch eindrucksvoll, aber halt auch so ein, auf Sicht so ein eigenes defensives System sein kann, wie es Davis jetzt schon ist.
Warum durftest du jetzt eigentlich alle Leute draften, die ich mag? Was ist hier schiefgelaufen?
Die Frage ist umgekehrt, warum hast du nicht alle Leute gedraftet, die du magst, bevor ich es getan habe?
Ja, das ist wahrscheinlich die bessere Frage. Ich bin trotzdem ja. Fuchsteufelswild.
Ja. Du kannst jetzt als Retourkutsche kannst du jetzt Patrick Williams nehmen.
Ja, das würde dir so passen.
Dem nee, weißt du was? Player.
Wir enden so, wie es eigentlich enden musste, indem ich jemanden picke, wo mir der Vertrag Angst macht, weil er damit vollkommen überbezahlt sein wird. Aber jemand, der mich wahnsinnig macht und dennoch ein sehr guter Spieler ist und der in einem, ich habe zu wenig Wings eigentlich. Ich habe entweder riesige Leute oder halt Guards. Ich brauche noch Jaylen Brown.
Jaylen Brown, da ist er. Letztes Jahr habe ich ihn genommen, relativ früh. Ne?
Du hast ihn viel zu früh genommen letztes Jahr, ich erinnere mich.
An 17.
War das nicht sogar noch früher?
Nee.
Echt?
Nee, es waren 17.
Okay. Ja, dann das ist ja gar nicht so wild.
Ja. Aber du warst trotzdem auch da überrascht, dass ich ihn genommen habe. Aber ja. Ja, kann ich schon verstehen. Also das passt schon. Das passt schon. Also ich meine, er hat schon in den Finals geliefert. Er ist, wie du oft sagst, Team-Defense nicht optimal, aber individuell im 1 gegen 1 auf jeden Fall kein Mismatch und kann offensiv teilweise Hit or Miss, aber wenn Hit ist, dann halt sehr, sehr viel Hit. Also von daher.
Aber weißt du was, wir müssen irgendwie so den einen oder anderen Trade machen, glaube ich.
Machst du Heat-Style, du wirst eigentlich niemanden abgeben, sondern
Nee, ich kann schon was abgeben. Ich habe ja von manchen einfach zu viel.
Also, und dein Assistant Coach dazu oder so und wirst dann dafür Jokic oder ja. Das wird die nächste Folge, das ist dann Trade Season quasi. Mit den Teams machen wir Trade Season.
Ich glaube auch.
So, nach, keine Ahnung, so im Januar oder so. Und schauen wir mal, wer wie performt hat und dann können wir mal durchtraden.
Sollen wir kurz recappen? Ich habe sogar mitgeschrieben.
Ja.
Team Maximizer im Backcourt insgesamt. Curry, Booker, Fox, Mitchell, Halliburton. Auf den Forwards Tatum, Durant, Kawhi, LeBron. Das ist schon eine Frechheit. Biggs, Jokic, Bam und Mobley. Was habe ich hier eigentlich gemacht?
Ich bin zufrieden. Bin zufrieden. Ja.
Bei mir die Playmaker. Doncic, Murray, Lillard, SGA und Morant. Gut, schlecht ist das eigentlich auch nicht.
Nee.
Auf dem Flügel. Oder sagen wir einfach mal, auf dem Flügel. Sind eigentlich nur Butler, Edwards und Brown. Die Bigs sind Giannis, Davis, Embiid und Jackson. Naja, man kann Line-Up-mäßig ja kombinieren, ne? Ich sag ja
eben,
nicht, dass
das. Eben. Deswegen, du hast es auch geschickt gemacht, du hast jetzt nicht die Starter vorgelesen und dann die Bank, sondern du hast es dann schon das Sneaky fragst.
Ja.
Sneaky.
Ja, meine ersten 5 Picks sind, glaube ich, vielleicht sind sie auch meine Starting 5. Ich gebe zu, das war nicht meine beste Stunde.
Wer weiß.
Sollen wir noch,
werden Sie wirklich erfahren, aber.
Sollen wir noch abgesehen davon unsere eigentlichen Listen vorlesen? Das ist bei mir schon vogelwild. Oder hast du gar keine Liste?
Doch, aber ich habe sie jetzt gerade so angepasst. Also ich habe sie quasi nebenher angepasst. Das heißt, meine Originalliste existiert nicht mehr.
Ach so, okay. Ja, gut.
Von daher.
Naja, ich kann auf jeden Fall noch kurz sagen, Leute, die es erstmals reingeschafft haben, Murray, Mitchell, Fox, Edwards, Halliburton, Jackson und Sabonis, den keiner gepickt hat, aber ich hatte ihn auf meiner Top 24. Ja. Und disqualifiziert hatte ich Paul George, der eigentlich ja, so von den Fähigkeiten her schon reingehört hätte.
Ja.
Wo ich aber mit den Verletzungen auch dann meine Probleme habe. LaMelo Ball habe ich jetzt erstmal disqualifiziert, Towns habe ich disqualifiziert und Zion auch. Das sind aber natürlich Leute, die so gut sind, dass die mit einer vernünftigen Saison auch sofort wieder da oben mit reingehören.
So ist es. Und dann hast du noch Leute wie Garland oder Trey. Auch James Harden, finde ich, auch wenn die Playoffs wieder sehr fragwürdig waren. Aber
aber Trey gehört eigentlich natürlich auch da rein.
Ja.
Muss man schon sagen.
Brunson.
Siakam, Brunson, Holiday, Bridges, DeRozan und Markkanen hatte ich da auch noch stehen. Also Markkanen war meine Nummer 33.
Oh, Lauri hat es reingeschafft. Wer weiß, was nächstes Jahr geht. Wir sind gespannt.
Ja, also ich bin gespannt auf das nächste Update.
Ja, ich auch. Und damit beschließen wir die ganze Sache. Eventuell gibt es eine Twitter-Abstimmung, ich weiß nicht. Mal gucken.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Also, wenn, dann müsstest du dich vielleicht mal bei dem Account anmelden und das selber machen. Und daran scheitert es, glaube ich.
Also gibt es keine Twitter-Abstimmung. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, könnt ihr das natürlich sehr gern tun. Und zwar überall: Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schreibt uns sehr gern an. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut gerne bei Patreon vorbei. Dort gibt's quasi keine Sommerpause. Ne? Also von daher, das könnte der Ort sein. In diesem Sinne sollten wir uns nicht mehr hören. Bis Ende August. Hat Spaß gemacht. Und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt euren Sommer. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.